Sakharin 1, Spielak 2, dann Froome, Pino, Uran, Yates, Maika, Nairo, Bardet, Nibali. Die haben die, und das war 2015, ne? Wo die richtig krank waren. Die haben die einfach abgeschossen in der Romandie. So was hast du heute nicht mehr. Leute, schau mal vor, du hättest unseren Lokalspezialisten.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Full Good Wankers. Ich bin heute nicht alleine, aber Lena ist auch nicht dabei, sondern wir haben mal wieder einen Gast eingeladen. Und zwar zum zweiten Mal in der Geschichte von FKW ist Matthias dabei. Hallo Matthias.
Hallo.
Wenn wir schon beim Giro sind, müssen wir natürlich über Ciclismo nachher noch reden. Aber erstmal die grundsätzliche Frage an dich. Wie hat dir der Giro-Start gefallen? Hat er die Erwartungen, die du davor hattest, bestätigt?
Also bestätigt hat er sie nicht, weil ich habe einen katastrophalen Giro erwartet und der Giro bis jetzt ist sowas von unglaublich viel besser, als ich es jemals mir erhofft habe. Real Ciclismo ist sowas von back. Ja, brutal geiles Rennen bis jetzt, Riesenfan.
Also ich glaube auch, also die ersten 5 Etappen, ich hätte mir vorstellen können, dass auf den ersten beiden Etappen was passiert, aber danach sind, glaube ich, alle von 3 langweiligen Sprint-Etappen ausgegangen und es war eigentlich noch keine einzige langweilige Etappe dabei. Also es ist wirklich... Das ist wirklich sehr geil. Das ist einer der geilsten Grand-Tour-Starts, die ich gesehen habe, auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, absolut. Und vor allem auch jetzt nicht, dass der so bestimmt wurde durch Chaos. Also ich 2021 bei der Tour hatten wir auch so einen Groß mit viel Action, aber da waren auch sehr, sehr viele Crashes drin. Du hattest jetzt dieses Jahr am Giro nicht die üblichen frühen, so ultra-nervösen Crashes, die großen. Ich meine, klar, ein, zwei Leute hat es ein bisschen mies reingelegt, aber diese großen 30 Leute Massencrashes sind relativ ausgeblieben.
Ja, ich glaube, da hat es geholfen, dass die ersten 2 Etappen schwer waren. Das war ja wie bei der Tour letztes Jahr, wo es dann auch diese krassen Crashes nicht gab. Aber wenn wir mit diesen ersten 3 Sprint-Etappen reingegangen wären, ich glaube, spätestens bei dieser Capomele-Etappe hätte es einen harten Crash gegeben, wenn es so erste Etappe gewesen wäre.
Ja.
Aber dann fangen wir einfach bei der ersten Etappe an, würde ich sagen.
Macht Sinn.
Erste Etappe nach Turin. Wir hatten dann, also die ersten Kilometer waren dann doch ziemlich einfach, aber es gab halt auf den letzten, wann waren das, 30, 40 Kilometern erst einen längeren Anstieg und dann nochmal eine kurze Rampe bis 3 Kilometer vor dem Ziel. Und es ging eigentlich relativ standardmäßig los. Wir hatten eine 6-köpfige Ausreisergruppe, die sich auch ziemlich schnell eigentlich gebildet hat. Manuel Gebreisgebir hat es gerade noch so reingeschafft mit einem wirklich krassen Pull, wie er dann nochmal reingefahren ist. Und dann hatten wir 6 Fahrer vor, mit Yael Calmejean von Intermarché, Luis Barré, Akea, Manuel Gebreisgebir von Lidl-Trek, Nicolas Debeaumarchais von Cofidis, Andrea Pietrobon von Polticometa und Filippo Fiorelli. Und danach ist eigentlich sehr lange nichts passiert, weil UAE sich wie erwartet an die Spitze des Felds gesetzt hat, um halt hier einen Etappensieg mit Pogacar zu holen. Und das Einzige, was passiert ist, ist wahrscheinlich, dass Fiorelli die ganzen Zwischenwertungen einmal richtig abgesahnt hat, oder?
Ja, sonst nicht groß. Also ich meine, Kane Groves hat die Sprint hinten noch für die letzten 2 Punkte oder so im Hauptfeld voll abgeschossen. Aber ich glaube, sonst war da nicht so mega viel los, bis sich dann später dann natürlich die Ausreisegruppe gegenseitig attackiert hat.
Ja, genau. Also die Ausreisegruppe hat irgendwann, ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht davon, aber sie haben an der Superga, dem vorletzten längeren Anstieg, haben sie angefangen, sich zu attackieren. Das war schon mehr als 60 Kilometer vor dem Ziel. Ich glaube, Calmejean war der Erste und Gebreisgebir hat dann irgendwie nachgesetzt und ist direkt drüber gegangen und alleine erstmal weitergefahren bis zur Bergwertung. Hat die dann auch gewonnen und wurde dann von Calmejean wieder in der Abfahrt eingeholt. Die anderen sind aber alle zurückgefallen. Also der Rest war dann weg. Und die beiden vorne sind aber eine extrem starke Etappe danach noch gefahren. Also Gebreisgebir hatte sowieso den ganzen Tag über ein brutales Bein. Und Calmejean hat dann halt irgendwie in der Abfahrt nochmal aufgeschlossen und war dann auch... Also man muss dazu sagen, er hat sehr viel am Hinterrad rumgelungert und hat Gebreisgebir wirklich den 80% der Arbeit machen lassen. Zwischendurch noch den Inter-Giro-Sprint mitgenommen, aber sonst... war Gebreisgebir der Hauptantreiber und der hat UAE richtig auf Trab gehalten und dafür gesorgt, dass der Abstand dann doch noch relativ konstant geblieben ist, obwohl die jetzt hinten dran mit Längen und Oliveira waren es, glaube ich, beide hinterhergefahren sind. Und es bestand zumindest eine minimale Chance, dass sie irgendwie durchkommen. Die hat sich aber erledigt, als dann UAE in dem letzten längeren Anstieg in Colle Maddalena dann richtig draufgelatscht hat. Und Mikkel Bjerg von vorne, die sind da reingefahren und es sah lange danach aus, dass UAE hier eine dominante Performance an den Tag legt und hier erst mit Mikkel Bjerg über diesen Berg drüber strahlt und dann halt noch Dome Novak, Felix Großschartner und Rafael Majka in der Hinterhand hat. Und dann kam es aber ganz anders.
Ja, ne, Novak und Großschartner waren dann halt auf einmal ganz weg. Und UAE hat, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht angepasst, dass sie in Biak irgendwie weiter nach hinten in ihre Reihe machen, sondern die tun weiter fröhlich und munter. Ne? Michael Biak irgendwie als viertletztes rein und der klatscht halt sein Tempo durch und dann wird das Peloton kleiner. Also ich meine, dann hat es dann auch relativ früh überraschend Arensmann, also gut, bei Wurz, der schon einen schwachen Frühling hatte, der auch, glaube ich, gesundheitliche Probleme hat, war es dann irgendwie zu erwarten. Bei Tempora Pantre, okay, ein bisschen eine Fake-Alpen-Rundfahrt-Performance. Aber dass Arensmann dann so früh erwischt hat oder noch Bardet danach, das war dann schon relativ krass. Und da hat man sich gedacht, okay, UAE tut hier ein ganz krasses Tempo drücken. Aber dann war es dann an der Spitze vom letzten größeren Berg, also von Maddalena, waren es immer noch 25, 30 Leute oder so, die im Peloton noch waren. Und es waren halt nur noch Majka und Pogacar da.
Ja, und ich glaube, also das Tempo, Schachmann hat es ja nach dem Interview auch gesagt, das Tempo muss am Anfang hoch gewesen sein, aber als dann halt nur noch Majka übrig war, muss es abgeflacht sein, weil Schachmann auch gemeint hat, dass er das Gefühl hat, sie sind da gar nicht so super schnell hochgefahren am Ende. Was halt weird ist, da irgendwie 40 Leute davor schon abgehängt wurden, von denen man auch damit gerechnet, dass sie dann bei so einem mäßigen Tempo noch mit rüberkommen, aber ich finde auch an manchen Personen, die da dann noch dabei waren, hat man es gesehen, also Marius Meyerhofer zum Beispiel ist in der Abfahrt kurz nach Anfang der Abfahrt wieder zurückgekommen. Wenn da wirklich UAE mit Vollgas drüber brettert, dann ist Marius Meyerhofer nicht mehr dabei. Aber der war halt auch einer von den Leuten, die es zumindest in der Nähe der Spitze drüber geschafft haben. Und Calmejean hat es noch ewig geschafft, sich über die Kuppe zu retten, nachdem er Gebreisgebir im Anstieg attackiert hat, hat sich damit die Bergpunkte geholt und ist ins Bergtrikot reingefahren. Das er ja jetzt auch wieder anhat inzwischen, nachdem er einfach die ganze Woche über jede einzelne Bergwertung attackiert, die er irgendwie bekommen kann, um jetzt Zweiter zu sein hinter Pogacar in der Bergwertung und das Bergtrikot anziehen zu können. Ja, und dann ist Calmejean in die Abfahrt reingefahren und weil Majka der einzige Helfer war, den Pogacar noch übrig hatte, konnte der in der Abfahrt jetzt nicht drauftreten und der Abstand ist wieder, er ist auf 45 Sekunden, glaube ich, wieder angestiegen gewesen zwischendurch.
Ja, es war vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht genau, aber war viel noch auf jeden Fall.
Also der war ja auf der Kuppe, war er fast eingeholt. Da war das Feld wirklich nur noch 5 Sekunden hinter ihm. Und dann in der Abfahrt hat er es riskiert und das Feld mit Majka nicht. Und es kam zu einer Konterattacke. Und ich habe damit schon fast gerechnet, als ich gesehen habe, dass nur noch Majka da ist. Weil halt viele Teams dann einfach die Chance hatten, vor dieser letzten krassen Schlussrampe nochmal wegzufahren. Und der Erste, der das probiert hat, war Maximilian Schachmann. Und er war direkt erfolgreich. Hatte jetzt auch für Pogacar nicht die allerschlimmsten Mitstreiter dabei mit Mikkel Honoré und Nicola Conchi. Ich meine, die kann er wegfahren lassen, rein theoretisch. Das größere Problem war dann halt die Verfolgergruppe dahinter, weil da war Damiano Caruso unter anderem dabei.
Ja.
Und dem jetzt auf der ersten Etappe einen Vorsprung zu geben, ist jetzt, glaube ich, nicht die UAE-Idee gewesen, aber sie hatten jetzt auch nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwas dagegen zu tun.
Ja, ne, ich meine, Rafael Majka ist was, 60 Kilogramm. Das ist einfach auf einem Flachstück als einziger Helfer gegen eine Gruppe von 6 jetzt nicht das, was da eine große Lücke reinmacht. Also ich glaube, fürs GC-Standing wäre es im Pogacar theoretisch relativ schnuppe, ob jetzt Caruso, der dieses Jahr sowieso vielleicht nicht mehr ganz so drauf hat, der arme alte Mann, dem dann vielleicht ein bisschen Zeit zu geben. Aber Pogacar wollte auf jeden Fall dass die erste Etappe gewinnen, sich das rosa Trikot. Ich meine, er ist ja auch mit Trauerflor gefahren für einen von seinem Nachwuchsteam. Also es war für den, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig. Aber das Problem ist halt, wenn du nur noch Rafael Majka unten für ein 15 Kilometer Tal hast, dann ist es einfach sehr, sehr tricky, das Ganze unter Kontrolle zu haben, wenn da 30 Leute sind, die auch alle gerne das rosa Trikot haben wollen.
Ja, und genau das Problem ist dann halt zutage getreten. Wir hatten dann auf einmal 7 Fahrer vorne, die auch wirklich auch größere Motoren dabei waren. Ich meine, Alessandro De Marchi war da auch noch drin und halt starke jüngere Fahrer, auch wie Alex Bodin und Giulio Pellizzari. Die haben aber dann irgendwann auf einmal nicht mehr angefangen zusammenzuarbeiten und Nicola Conchi konnte alleine wegfahren.
Ey, Conchi, der hat ein brutales Bein, diesen Giro.
Das ist wirklich, also der Typ, dass er klettern kann, wussten wir. Aber dass er so krass gut drauf ist, hätte ich nie im Leben erwartet. Und ich habe das in der Preview, habe ich zum Spaß gesagt, wenn Kane Groves keine Etappe gewinnt vor IPC, dann holt Nicola Conchi eine Bergetappe. Und irgendwie scheint es nicht mehr ganz so unrealistisch zu sein, dass er das aus einer Gruppe noch schaffen kann.
Ja, so ein bisschen Stile von Aldani von vor 2 Jahren. Aber der hat ja auch, glaube ich, 2022 oder so, hat er schon mal ein ganz gutes Jahr. Aber der ist jetzt 27 und hat jetzt offensichtlich nochmal das Bein, die Form seines Lebens gefunden.
Ja, der hat, glaube ich, noch nie ein Rennen gewonnen in seiner ganzen Karriere.
Das kann gut sein. Ich glaube, der ist vielen so Dot-Pro-Rennen oder so unterwegs und holt sich da mal 6., 7. Plätze. Aber große Dinge holt er sich nicht, ne.
Nee, und aber an dem Tag sah es sehr lange so aus, als könnte er in Rosa fahren, weil hinter ihm die Spitzengruppe, wie gesagt, die haben extrem schwach zusammengearbeitet, haben es aber trotzdem ewig geschafft, dass das Feld nicht näher kam, weil da eben nur noch Rafael Majka übrig war. Und als Conti dann in die Rampe reingefahren ist, hatte er, glaube ich, noch eine halbe Minute Vorsprung und konnte das mit dem Zeitabstand, der eingeblendet wurde, nicht sehen, weil das Motorrad, das den Zeitabstand gewesen hat, muss irgendwo angehalten sein, weil dieser Abstand auf einmal auf über eine Minute explodiert ist und das war es auf jeden Fall nicht.
Nee.
Aber was man gesehen hat, ist auf jeden Fall, dass Pogacar direkt zum Start in diese Rampe so auf einmal Position in Position gut gemacht hat, weil er halt auch nicht weit vorne platziert war, sich direkt an die Spitze vom Feld gesetzt hat und er ist nicht keine Attacke gefahren, sondern er hat erstmal das Tempo beschleunigt im Sitzen und schon da hat es die ersten gekostet.
Ja, total, ne? Also der normalerweise wäre sicherlich sein Plan gewesen, dass du mit einem Rafael Majka vielleicht die erste Minute, dass er einem Vollgas die Pace gibt und dass du dann von dem Tempo aus rausschießt. Aber dadurch, dass der Majka halt schon komplett verbraucht war im Flachen, musste einfach Pogacar versuchen, so eine krasse Pace zu setzen, dass er sowohl die Gruppe vorne holt, als auch die Leute hinter sich los wird. Was dann fast komplett geklappt hat. Aber mein Mann, Jonathan Narváez, hat den Tag seines Lebens und klebt an diesem Hinterrad, als hätte es sonst nichts mehr gegeben. Pogacar pflügt durch diese Ausreisegruppe, wo ja auch keine Niemande sind. Ne? Schachmann hat ziemlich gute Form gezeigt, war offensichtlich wieder deutlich fitter wie noch bei den Ardennen-Klassikern. Caruso ist auch nicht Niemand. Baudin hat gute Form gezeigt. Pogacar ist da durchgepflügt, aber Narváez ist in seinem Hinterrad geblieben. Alaphilippe war auch ein Stück weit noch dran, ist dann aber explodiert, mit viel Panache dran geblieben, so wie ich es mir gewünscht habe, ist halt, es ist nicht mehr Alaphilippe zu Hochzeiten. Alaphilippe zu Hochzeiten, der fährt da ganz, ganz entspannt mit Pogacar mit wahrscheinlich.
Der attackiert da noch drüber.
Boah, Junge, was ein Fahrer. ja, aber Narváez, der bleibt da dran. Irgendwann hat er angefangen, den Pogacar auf dem bisschen flacheren Stück zu halfwheelen. Da habe ich gedacht, okay, der hat ein Bein, der bleibt da dran. Und dann kam irgendwann die Kameraperspektive. Man hat Pogacar hinten schon um die Kurve gesehen, als Conti gefilmt wurde. Und dann auf dem nächsten Kicker hat er nochmal Vollgas rausgeschossen, tut sich irgendwie zwischen Publikum und Conti durchschlängeln mit Narváez am Hinterrad. Und dann zieht Schachmann noch durch und dann ist es über die Kuppe gefahren. Was man auch sagen muss, Geraint Thomas sah dafür aus, dass es nur so ein Punch war mehr. War der brutal stark. Ich glaube, der war von den GC-Fahrern der stärkste, also der am weitesten vorne raus war. Ben O'Connor sah nicht ganz so gut aus. Der hat ein bisschen Probleme gehabt. Ja, sonst sind, glaube ich, die meisten, die man vermutet hat, dass sie da sind, sind auch da geblieben. Unser Nairo hat es leider nicht geschafft. Vielleicht beim nächsten Mal.
Die Rampe war viel zu niedrig noch. Die muss auf 2000 Meter Höhe sein.
Wenn man die Rampe noch auf 4000 Meter in Höhe schickt, dann klappt es das nächste Mal. ja, sonst hatten wir, glaube ich, keine großen Überraschungen an GC-Fahrern, die hinten rausgefallen sind, außer natürlich ne, Arensmann und Bardet, die es schon früh rausgeballert hat.
Und ein Pechvogel Domenico Pozzovivo, der irgendwie vor diesem längeren Anstieg gestürzt ist mit Robert Racing. Und das dann, während die anderen alle zurückgedroppt sind, ist Domenico Pozzovivo auch wieder zurückgekommen, auf einmal wieder im Feld, aber hat dann an der Schlussrampe wieder so viel Zeit verloren, dass er, ich glaube, zusammen mit Bardet reingekommen ist.
In der ja, Bardet mit einer Minute gefangen Rückstand. Hinten raus. Also der hat, glaube ich, keine Zeit mehr groß nach dem Maddalena verloren. Ja, also weiß ich, er sah jetzt am Europa jetzt auch nicht viel besser aus. Muss man mal gucken, wie sich
der war auch. Bringt. Der hatte Magenprobleme auf jeden Fall. Also der hat sich übergeben während der Etappe und ist dann...
Ach, während der Etappe sogar.
Während der ersten Etappe, ja. Und war deshalb auf der zweiten Etappe auch noch nicht wieder erholt. Also ich glaube, die Form, die hat er ja, das haben wir ja bei Lüttich gesehen auf jeden Fall, dass der eine krasse Form aktuell hat. Aber vielleicht kann er sich nochmal regenerieren und dann ist er in der dritten Woche auch wieder einer der besten Kletterer wahrscheinlich. Du hast schon gesagt, also Narváez, ich glaube, das war so ziemlich die stärkste Form, die ich von ihm jemals gesehen habe. Also ich habe damit gerechnet, dass er bei der Etappe vorne reinfahren kann, aber dass er halt wirklich diese eine Mission hat und das ist am Hinterrad von Pogacar zu bleiben und das halt einfach bis über die Kuppe durchzieht und Pogacar wirklich mit drei Antritten es versucht hat, ihn irgendwie loszuwerden und das hat einfach nicht geklappt. Es ist einfach nicht weggekommen. Schachmann dahinter hat sich, ich meine, Schachmann ist mit 20 Sekunden oder sowas Vorsprung auf die Beine reingefahren und er hat sich wirklich komplett aus dem Leben genommen, um da irgendwie in der Nähe von den beiden zu bleiben, hat es dann ja auch noch geschafft und ist dann aber in der Abfahrt, ich hatte dreimal Angst, dass Schachmann sich noch in so einer Kurve hinfetzt, weil der war so kurz davor, sich dahin zu denken, weil er halt das größte Risiko, das größtmögliche Risiko genommen durch diese Kurven in der letzten Abfahrt. Aber er hat es geschafft, wieder ranzukommen und dann kam es zum Sprint.
Ja, er war bereit, sein Schlüsselbein für das rosa Trikot zu opfern, der Schachmann. Ist er auch wieder beim Narváez und Pogacar gewesen. Und ja, Narváez ist natürlich auch einer, der mal ab und zu für Ineos aus ein bisschen kleineren Gruppen mal einen Sprint fährt. Der hat einfach einen sehr, sehr guten Kick. Und ich glaube, Pogacar logischerweise als Topfavorit muss da von vorne fahren. Ich glaube nicht, dass er strategisch hätte so viel anders machen können. Pogacar in der Situation, aber vielleicht versucht, die nicht zu fahren und dass er dann hofft, dass die anderen aus Druck ihm Schichten geben. Puh, weiß ich nicht. Also ich glaube, taktisch würde ich dann nicht so viel zu bemängelt haben. Narváez war einfach unglaublich gut drauf. Ich weiß nicht, wie viel anders Pogacar an sich hätte machen können.
Nee, ich glaube auch nicht. Vor allem, weil er dadurch halt noch ein paar Sekunden fürs GC rausgefahren hat. Wenn er da wirklich gepunktet hätte, wäre halt die Gruppe um Thomas und Caruso, weil Caruso und Tiberi noch zu zweit waren, die haben das von vorne genommen. Ich glaube, die wären wirklich nochmal zurückgekommen, wenn er gewartet hätte. Das waren am Ende auch nur 10 Sekunden Abstand. So ist er halt komplett die Abfahrt und den Sprint von vorne gefahren. Und ich fand auch, Schachmann hat das eigentlich sehr gut gemacht, weil er war dann dritter Position, hat dann bei 250, 200 Meter eröffnet, aber nicht voll eröffnet, sondern ist erstmal nur so gefahren, dass Pogacar den Sprint auch von der Spitze eröffnen musste. Und hat dann halt am Ende nochmal einen Kick übrig, war auch am Hinterrad von Narváez. Also der hat eigentlich wirklich in dem Sprint sehr vieles richtig gemacht, aber die Ziellinie kam für ihn dann zu früh. Ja. Weil wenn das 50 Meter weiter gewesen wäre, ist nochmal aus dem Windschatten von Narváez rausgekommen, aber so hat es halt nicht gereicht und Narváez hat das perfekt getimt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob er das Bein da noch gehabt hat. Narváez war brutal gut drauf an der ersten Etappe. Ich glaube, du kannst da wenig bemängeln bei irgendeinem von den drei irgendwas. Ist, glaube ich, einfach so, wie sie es ausspielen hätte müssen.
Narváez ist, glaube ich, auch auf dem Papier einfach der beste Sprinter von den drei. Ja, muss man absolut. So klar sagen.
Absolut. Also Pogacar nach einem langen, harten Rennen, klar, mega gut. Ich glaube, dafür war das Rennen weder lang noch hart genug.
Und halt vor allem auch aus einer Gruppe von Kletterern. Wir hatten, also Narváez und Schachmann sind halt auch nicht diese typischen Kletterer, gegen die er sonst sprinten muss, sondern das sind schon eher zwei maximal Ardennen-Klassiker-Fahrer.
Ja, wobei einem Pogacar nach einem langen, harten Rennen, also ich meine, bei der WM hat er einen Mats Pedersen im Sprint runtergemacht. Also er hat schon brutal.
Okay, also das war auch die Leiche von Mats Pedersen.
das sind zwei Leichen tatsächlich gegeneinander gesprintet. Fair enough. Ja, die erste Etappe, unglaublich gutes Radrennen. Viel besser, als ich es tatsächlich erwartet habe, von dem her sehr zufrieden mit der ersten Etappe.
Also das war auf jeden Fall deutlich besser, als man es erwarten konnte. Und dann einmal kurz die Trikots durchgegangen. Calmejan hat sich das Bergtrikot gesichert, wie wir schon gesagt haben. Alex Baudet hat es noch geschafft, nachdem er in dieser Gruppe drin war, vor dem Rest anzukommen und war im weißen Trikot. Und Pogacar hat den Rest abgeräumt, weil Narváez hat den Rest abgeräumt, weil er eben die Etappe gewonnen hat. Und war dann am nächsten Tag in Rosa. Und das hat Ineos zu einer Strategie verleitet, die danach für sehr viele Fragezeichen gesorgt hat.
Brian sieht, ich gehe mir schon mit den Haaren mit den Händen durch die Haare. Oh, Ineos. Ey, da. Okay, Composure. Ja, also Ineos hat beschlossen, sie werden das pinke Trikot ehren. Und indem sie ehren, so machen sie, indem sie vorher allen Teams sagen, wir kontrollieren diese Etappe. Es geht heute keine große Ausreisergruppe raus. Egal, was ihr wollt, wir werden den Anfang kontrollieren und wir werden euch nicht so viel Platz geben. UAE haben ein katastrophal schwaches Team, was in der ersten Etappe klar demonstriert wurde. Du könntest denen richtig Druck aufbauen, aber Ineos, die waren voller Überzeugung, wir fahren für das pinke Trikot von Jonathan Narváez. Und ja, weil er es bestimmt verteidigt an der Bergankunft gegen Pogacar.
Davon sind sie auf jeden Fall ausgegangen. Also sie haben das ja auch in den ganzen Interviews immer erzählt. Jonathan Narváez hat erzählt, ja, er will versuchen, das auch hier zu verteidigen. Und er glaubt, er kann das vielleicht schaffen. Und auch Kevin Thomas hat es eben erzählt im Interview, dass sie versuchen wollen, das mit ihm zu verteidigen. Und das macht halt, also wenn das Ding 5 Kilometer gewesen wäre, der Schlussanstieg, ja okay. Aber der Schlussanstieg nach Europa, das ist ja jetzt, also der ist 12 Kilometer lang mit 6%. Und die letzten 7 Kilometer sowas hatten 9%. Ich meine, das ist jetzt nicht der allerhärteste Anstieg. Wir haben ihn schon ein paar Mal gesehen beim Giro. Den hat das letzte Mal war, glaube ich, Tom Dumoulin der Sieger da oben. Das ist schon eher so ein Anstieg, wo Zeitfahrer auch gut hochkommen. Aber für Narváez ist es halt da immer noch viel zu schwer, weil der ist halt einfach kein Kletterer so. Und dann hat Ineos sich aber dazu entschieden, ja, wir kontrollieren dieses Ganze. Und dann gab es am Anfang tatsächlich mehrere Attacken. Und Ineos ist halt mitgegangen. Also Filippo Ganna ist in einer Attacke mitgegangen. Und da habe ich noch so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass Ineos dann doch irgendwas Aggressiveres versucht. Aber UAE hat dieses Loch dann nochmal ewig zubekommen. Die mussten dafür sogar Molado noch einschalten, der dann dieses Loch wieder zugefahren ist. Zu so einer zehnköpfigen Gruppe, die zwischendurch mal eine Lücke hatte. Und dann ist halt eine relativ ungefährliche fünfköpfige Gruppe weggefahren mit Andrea Piccolo, Christian Scaroni, Macelluzzi und Fiorelli, beide von Bardiani und Davide Beis natürlich. Einer der Beis-Brüder muss spätestens am zweiten Giro-Tag mal in der Gruppe gewesen sein.
Für die Quote.
Aber im Feld ist nicht irgendwie UAE nach vorne gekommen an die Spitze, sondern erstmal ist Ineos für 30 Kilometer alleine von vorne mit Connor Swift gefahren.
Ich weiß nicht, ob die noch versucht haben, noch ein bisschen Intensitätsscore in die Beine reinzukriegen von Connor Swift für den Giro. Aber sie haben sich vorne hingehockt und sie haben das Tempo gesetzt und manche Leute haben versucht zu argumentieren, ja, also sie wollten sich ein bisschen aus dem Chaos raushalten. Das war ein Flachstück. Da war nichts los.
Also das Chaos auf den ersten 100 Kilometern von einer 160 Kilometer Bergankunftsetappe ist sehr begrenzt, würde ich behaupten.
Ja, nee, es war gar nichts los, aber die haben halt beschlossen, wir kontrollieren das aus irgendeinem Grund. Und Jaron Thomas sagt nach der Etappe, ja, also wir haben voll erwartet, ne, dass Pogacar uns alle hier abzieht. Ich weiß wirklich nicht. Okay, die Fluchtgruppe.
Ja, die Fluchtgruppe hat dann eigentlich das gemacht, was man erwarten konnte, weil alle Bonifikation abgeräumt, bis Andrea Piccolo sich nach dem Intergiro-Sprint gedacht hat, dass die Fluchtbegleiter ihm eigentlich alle zu langsam sind und einfach alleine losgefahren ist mit 54,5 Kilometern to go, was der nächste merkwürdige Move war an dem Tag. Aber Piccolo hat es zumindest gerechtfertigt, weil er ist wirklich ein starkes Rennen gefahren. Der hat es noch geschafft bis in die Schlusssteigung rein. So ungefähr bei der Hälfte wurde er dann eingeholt. Und dahinter ist halt das Gleiche passiert, was die ganze Etappe passiert ist. UAE hat sich dann irgendwann eingeschaltet und hat dann Ineos geholfen. Und dann sind die beiden Teams halt hinterher gefahren. Der Rest hat gechillt, bis, ich glaube, Harrison Wood, den habe ich vergessen. Das war eine der lustigsten Aktionen, fand ich, dieses ganze Giros bisher. Dass Harrison Wood auf dieser Etappe einmal zwischendurch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube, es war nach irgendeinem Zwischensprint, hat er, als der Abstand zwischen Feld und Ausreißer so zwischen 2,5 Minuten groß war, aus dem Feld rausattackiert. War 3 Kilometer vor dem Feld und hat dann irgendwie vom DS-Scheibe aufs Ohr bekommen, dass er jetzt endlich aufhören soll, hier so eine Scheiße zu bauen und dann wieder zurück.
Ja, mein more power to you. Danke Harrison Wood für ein bisschen Entertainment. Ja, und dann hat irgendwann UAE relativ übernommen und dann im Run-In zum letzten Anstieg nach Europa, also dann kurz davor, war UAE nicht mehr wirklich direkt an der Spitze. Aber Pogacar war auf einmal hinten raus, weil er einen Platten hatte und der Platte war offensichtlich dramatisch genug, dass er dann beim Versuch, sich in der Kurve zum Stehen zu bringen, nochmal kurz aus ein bisschen auf die Nase gelegt hat. Nach dem Tausch, der tatsächlich kurz ein bisschen gebraucht hat, weil er muss ja wieder aufstehen, war er wieder unterwegs. UAE-Team war erstmal nicht aufzufinden, haben dann ein bisschen gebraucht, bis sie ihn gefunden haben und wieder nach vorne gefahren haben. Ineos hat irgendwie offensichtlich mitbekommen, dass die wichtigste Person im Giro hinten raus war, weil die haben einfach weiter ein ganz entspanntes Tempo den Berg hochgefahren und Mass den Eindruck erweckt hat, dass sie gewartet haben, aber es hieß wohl, also Jaron Thomas hat danach gesagt, dass sie es einfach nicht mitbekommen hatten, dass Pogacar hinten raus war, aber ich weiß nicht, man würde ihn ja normalerweise vorne erwarten und wenn er da nicht ist, könnten wir es ja mal probieren. Naja, auf jeden Fall, Pogacar macht dann sein bestes Pantani-Nachspiel von 1999 und tut sich einmal kurz durchs Feld durchpflügen, aber deutlich weniger dramatisch, weil es immer noch ein 90-Mann-Feld zu dem Zeitpunkt war und die alle zusammen waren. Ja, dann hat er es irgendwann mal nach vorne gemacht. UAE hat die Pace übernommen, wieder direkt mit Mikkel Bjerg.
Ich glaube, dieses Mal hatten sie nicht zuerst Großschartner und dann Bjerg. Ich glaube, sie haben es
geswitcht. Es kann sein, dass sie Großschartner, aber Novak ist ohne Schicht auf jeden Fall wieder rausgefallen.
Also Novak war ganz lange am Hinterrad von Bjerg und kurz bevor Bjerg seinen Pull beendet hat, irgendwie so 300 Meter bevor der es vorbei war, es sah wirklich so aus, als hätten sie es deutlich besser hinbekommen. Sie haben Großschartner halt nach vorne geswitcht, das war schon mal ein guter Move. Der hat jetzt nicht den längsten Pull gemacht, aber es hat halt zumindest für einen Kilometer oder zwei gereicht. Dann kam Bjerg und dahinter waren ja noch Novak und Maika. Also das sah zu dem Zeitpunkt wirklich gut aus, aber dann ist halt Novak ausgeschert. 300 Meter später ist auch Bjerg wieder rausgegangen. Und es müssen da immer noch, das waren glaube ich immer noch 5,5, 6 Kilometer to go. Also sie hatten gerade Andrea Piccolo eingeholt, der 6,5 Kilometer vom Ziel eingeholt wurde. Und es waren wieder nur Maika und Pogacar übrig. Die beiden haben dann kurz geredet. Und es scheint ja auch der UAE-Plan gewesen zu sein, irgendwo in dem Raum da zu attackieren. Aber es kam halt dazu, dass Maika dann irgendwie 1,5 Kilometer Leadout gefahren ist für Pogacar in die steilsten Rampen rein und dann hat Pogacar 4,5 Kilometer vor dem Ziel einen drüber gebraten und hat seine erste Attacke gesetzt, die dann halt auch einfach direkt funktioniert hat.
Fast direkt. Ben O'Connor, großer Held, hat im Stile von Richard Carapaz hat beschlossen, ich gehe da mit oder ich verreck. Das Schlechte ist, dass er halt verreckt ist, am Hinterrad von Pogacar. Ist dann ziemlich mies explodiert, ist, glaube ich, am Ende als 16. oder so ins Ziel gekommen. Nee, 13. Hat eine Minute verloren auf Pogacar, über eine halbe Minute auf den Rest. Auf Geraint Thomas, der mit Ben O'Connor mit am längsten mit durchgehalten hat, war erstmal vorne ein bisschen raus, bis er dann später auch von der größeren verfolgenden Gruppe eingeholt wurde. Jonathan Narváez hat natürlich beseelt vom pinken Trikot versucht, dran zu bleiben. Er war ziemlich weit vorne raus und ist dann komplett explodiert. Ja, und dann...
Der erste realistische war eigentlich Alexei Lutsenko. Alexei Lutsenko war in Position 5 und hat sich in dem Moment der Attacke von Pogacar gedacht, nee, da gehe ich nicht mit. Die anderen drei dahinter haben es noch einigermaßen versucht. Also ich glaube, Thomas hat auch schon da eher sein Tempo durchgezogen, als dass er versucht hat, richtig mitzugehen bei der Attacke von Pogacar. Narváez hat es auf jeden Fall versucht. Der hat da nochmal alles gegeben, aber das hat schon, also der ist schon abgefallen gewesen, bevor Thomas überhaupt zu O'Connor aufgeschlossen hat. Und dann sah es ja zuerst mal so aus, als könnten Thomas und O'Connor ähnlich zu zweit dann wenigstens auf Platz 2 und 3 reinfahren. Aber Thomas hat O'Connor keinen Pull gegeben, was er danach auch begründet hat, weil er halt einfach so ein bisschen durch war zu dem Zeitpunkt. O'Connor hat halt irgendwie noch daran geglaubt, da zumindest Zeit auf die anderen gut machen zu können wahrscheinlich und nicht zu viel auf Pogacar zu verlieren, aber hat sich dabei, dass er da die Führungsarbeit gemacht hat, so hat viele Körner gekostet, dass er dann eben auch noch aus der größeren Gruppe, die sie danach zusammengefunden hat, wie du gesagt hast, schon noch rausgefallen ist und dann halt wirklich zu den größeren Verlierern am Ende vom Tag wurde.
Ja, noch ein anderer ganz großer Verlierer, Antonio Tiberi, unser geliebter Sniper des Pelotons. Der Catkiller hatte anscheinend zwei Platte während des Anstieges. Sah in der ersten Etappe eigentlich auch relativ gut aus. Von dem her bin ich da mal ganz gespannt auf Prati di Divo, wie er da aussieht. Oder vielleicht schon morgen oder heute, je nachdem, wann das Ganze rauskommt, bei der Gravel-Etappe.
Von dem einen Platten gibt es auch ein ganz tolles Highlight-Video auf dem Bahrain Victorias Twitter-Kanal. Haben sie eben gefilmt, wie da der Mechaniker aussteigt und ihn wieder anschiebt und wie sie mitbekommen, dass er einen Platten hat.
Mechaniker-Mixtape hochladen, geil, Junge! Ja, genau, also hatte dann O'Connor und Thomas, die wieder von der größeren Favoritengruppe aufgesammelt wurden, von Udo Martinez, Juanpe Lopez, Ana Rubio, der wieder seine Giroform von letztem Jahr wohl hat, Alexei Lutsenko, Fortunato, der sehr gut aussieht, muss man dazu sagen, der hat dieses Jahr tatsächlich relativ gute Form, Storer, Jan Hirt ist auch wieder in Grand Tour-Verfassung und, wer was noch, Chavito war wieder am Start. Und das war dann mehr oder weniger die Gruppe, die sich dann geformt hat, dahinter, wo dann, ich glaube, relativ viel hat Chian mal gepullt und dann irgendwann mal hat Lipovic übernommen, die letzten 2 Kilometer oder so, wo dann auch wieder einige Fahrer ein bisschen aufgegangen sind, aber später wieder drangekommen sind. Also Lutsenko, wobei der komplett hinten rausgefallen ist, aber Jan Hirt war ein bisschen am Kämpfen.
Ja, also ich fand diese Gruppe schon irgendwie überraschend von ihrer Zusammenstellung, weil ich hätte jetzt mit den meisten Fahrern hier hätte ich eher nicht gerechnet, sondern eher halt, dass es irgendwie Bahrain mit Caruso, Bardet dazu noch, Bardet, ich glaube, wir wissen jetzt, dass es ein bisschen an gesundheitlichen Problemen lag, aber dass da halt irgendwie einer Rubio, Jan Hirt, Esteban Chavez und Michael Stowa drin sind, fand ich sehr verwunderlich. Mit Fortunato und Lutsenko kann man vielleicht an dem ersten Wochenende noch rechnen. Ich weiß nicht, ob Fortunato das über 3 Wochen durchziehen kann. Ich glaube eher nicht. Und bei Lutsenko ist es halt wirklich eine absolute Wundertüte, ob der jetzt in Woche 3 noch Form hat oder nicht. Das weiß man bei Astana selten. Und was ich fand, ist krass, war, wie Lipovic da gefahren ist. Weil er hat am Tag davor 2 Minuten verloren, sah da halt jetzt nicht wirklich gut aus. Aber an dem Anstieg hier, der hat halt auf die letzten 2 Kilometer, nachdem er übernommen hat, weil Martinez hat es kurz mit einer Attacke aus dieser Gruppe versucht, dann ist Storer direkt hinterhergegangen, die anderen sind auch dran gekommen und dann hat er eingesehen, dass es nichts bringt und hat Lipovic an die Spitze geschickt. Und er hat halt sogar noch Zeit gut gefahren auf Pogacar. Also als der reingegangen ist in die Führung, waren das irgendwie 33, 34 Sekunden, am Ende waren es 27. Pogacar wird es nicht durchgezogen haben bis zum Ende, Aber Lipowitz hatte auf jeden Fall einen brutalen Pull nochmal gefahren am Ende auf den letzten 2 Kilometern.
Ja, sehr. Also man muss sagen, beim Pogacar weiß man jetzt nicht 100%, hat er nicht durchgezogen, war ein bisschen beeinträchtigt von dem Crash. Ist er vielleicht nicht ganz auf 100% Form am Anfang vom Giro, aber ich meine, dass er der stärkste Kletterer im Verein ist, es war relativ abzusehen. Aber klar, dahinter, das ist ein komplett wildes Feld. Also wenn du hier aus dem Giro mit einem Jan Hirt auf dem Grand Tour Podium rausgehst, dann ist das auch eine Möglichkeit, mit der du einfach rechnen musst. Dass das mal in 10 Jahren eine klasse Antwort für eine Runde Trivia in der Bar ist.
Die Gruppe hat dann irgendwann O'Connor und Thomas eingeholt gehabt. O'Connor ist dann rausgefadet und es kam dann zum Sprint, auf den sich Thomas ja laut Interview dann auch konzentriert hat, weil er noch irgendwie Bonussekunden mitnehmen wollte. Den hat Daniel Felipe Martin das gewonnen, jetzt auch nicht wirklich überraschend, fand ich, weil der halt auch noch ein ziemlich sprintstarker Fahrer ist, was wir unter anderem im Algarve war das, wo er Evenepoel 2-mal abgezogen hat, gesehen haben. Der hat sich noch 6 Sekunden geholt. Für Bora lief es eigentlich perfekt an diesem ersten Wochenende. Also Bora hat mit Martinez ja das Ziel Podium ausgegeben. Das sieht eigentlich ganz gut aus, weil der jetzt schon mal auf Bardet und O'Connor und Caruso, das sind so die, würde ich sagen, größten Konkurrenten gewesen vor der Rundfahrt. Auf die hat er jetzt schon Zeit rausgeholt. Und Schachmann war eben auch sehr weit vorne dabei. In den Sprints lief es danach nicht mehr ganz ideal mit Van Poppel, der war da relativ wenig zu sehen. Aber die ersten beiden Tage oder GC-mäßig hat Bora hier fast einen perfekten Start hingelegt. Lipowitz sah jetzt auch wieder gut aus. Und dann eben Geraint Thomas, der auf Platz 3 gefahren ist. Die anderen in der Gruppe waren, haben wir ja noch erwähnt. Es gab dann noch einen, ich glaube, 3-Sekunden-Split zwischen den Fahrern in den ersten 8 Verfolgern von Pogacar oder sowas, was jetzt keine große Rolle spielt. Aber willst du noch irgendjemanden hervorheben von denen?
Ich meine, Cian hat sich offensichtlich wieder ganz gut gerafft, nachdem er in Katalonien so schwer am Kämpfen war. Sonst wieder zusammen Mix an Fahrern. Freut mich für Jan Hirt, dass er sich wieder ein bisschen gefunden hat.
Ich glaube, einen Verlierer müssen wir noch nennen. Das ist Eddie Dunbar gewesen, der während der Etappe gestürzt ist. Sich dabei auch am Knie verletzt hat. Irgendwas an der Kniescheibe hat er sich geholt. Ist dann auch bis ins Ziel reingefahren, hat fast 6 Minuten verloren am Ende. Und muss dann auch aussteigen. Von daher hat Jayco hier, also Jayco ist bisher wirklich eine der größeren Enttäuschungen fast schon dieser Rundfahrt, weil die haben mit Dunbar jetzt ihren GC-Fahrer verloren. Und in den Sprints mit Caleb Ewan, da kommen wir jetzt gleich noch zu, also sagen wir, es lief jetzt noch nicht perfekt. Caleb Ewan hat das auch schon relativ deutlich gemacht, dass es nicht sehr gut läuft. Und auch Lucas Plapp als zweite Wildcard-Option im GC hat jetzt nicht wirklich richtig gut abliefern können in Europa. Bei der Bergankunft. Also die haben eigentlich jetzt fast nur noch Etappensieger als Zielmöglichkeit.
Ja, wobei Luke Plapp aktuell sagt, sein Ziel ist noch, keine schlechten Tage zu haben. Was sich jetzt eher nach einem Plan für einen 14. Rang in der Gesamtwertung anhört, als nach Etappensiegen. Aber vielleicht wird es dann noch ein bisschen zu einer aggressiveren Strategie kommen.
Dann hätten wir eigentlich die beiden schweren Etappen abgefrischt, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
Nee, wir kommen jetzt zum richtigen Highlight. Den Sprints!
Auf die Etappe haben wir uns alle gefreut. Also auf die Sprints schon, weil das Sprinterfeld ja extrem stark ist. Auf das alles davor eigentlich nicht unbedingt, würde ich behaupten. Also ich zumindest nicht. Und es ging ja auch erstmal los, wie man so eine erste Giro-Sprint-Etappe fast schon erwartet. Und eigentlich fast noch schlimmer, weil am Start der dritten Etappe gab es nicht mal Ausreißer. Also nicht mal Badiani oder Polti haben sich gedacht, wir machen hier was für unsere Sponsoren. Nein, es gab einfach gar niemanden, der attackieren wollte. Was zum einen daran liegt, dass halt fast jedes Team hier einen Sprinter dabei hat und zum anderen halt daran, dass es ziemlich aussichtslos war, hier in eine Ausreißergruppe zu gehen. Und erst 114 Kilometer.
Worüber wir noch reden, über die Aussichtslosigkeit einer Ausreißergruppe.
Und das hat wirklich über 50 Kilometer gedauert, bis sich Lilian Kalmisch an, weil die Bergwertung sich genähert hat, mal kurz dazu bereit erklärt hat, das war nicht mal eine richtige Attacke, es war so ein halbherziger Antritt, den er zuerst gesetzt hat. Dann sind auf einmal 3 Fahrer mitgegangen und dann wurde das den Sprinterteams, ich glaube Trek waren das, sofort zu bunt. Die sind da sofort hinterhergesprungen und dann wurden nicht mal die 4 Fahrer weggelassen. Dann hat es Kalmisch schon halt nochmal probiert und ist dann zusammen mit Davide Ballerini weggefahren. Und ich glaube, Davide Ballerini hat sich aber schon nach 5 Sekunden selbst für dumm erklärt, weil er hat nicht eine einzige Führung übernommen in diesem Ding, sondern ist einfach wirklich nur am Hinterrad von Kalmisch hat rumgelungert, bis sie bei der Bergwertung angekommen sind. Die hat Kalmisch dann mitgenommen. Hat sich sofort zurückfallen lassen. Aber Ballerini war das, glaube ich, irgendwie zu peinlich oder so. Ich weiß nicht, warum. Aber er ist halt einfach noch weitergefahren.
Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr man es fahren lassen kann, weil er ist mit circa 25 km/h übers Flache gefahren. Das Problem war, dass das Peloton ebenfalls sich verweigert hat, ihn einzuholen und beschlossen hat, wir fahren auch mit 25 km/h, worauf wir zum Rennzustand gekommen sind, wo ich als Fahrer eine Attacke aus dem Peloton hätte setzen können. Und irgendwann hat Ballerini die Hälfte der Zeit verweigert, einfach seine Pedale zu treten, bis er sich einholen lassen hat. Und dann hatten wir wieder ein gesamtes Peloton, was sich den nächsten Zwischensprint wieder interessanter gemacht hat, weil es volle Punkte gab. In dem Zwischensprint war dann Milan unglaublich stark. Also, boah, Junge, der hat Tim Merlier war im Hinterrad von Milan und er ist ihm im Sitzen, hat eine Lücke aufgefahren zu einem Kerl, der in seinem Hinterrad drin war. Unglaublich stark, gewinnt den Zwischensprint relativ entspannt vor Edwin Plankert und Olaf Koy. Das Problem ist, dass tatsächlich nur die Sprinter daran interessiert waren und die anderen hatten gar keinen Bock, auch nur ein bisschen ihre Watts hochzufahren. Und dann waren die auf einmal, waren alle Leute, die interessiert waren an dem Zwischensprint, circa 25 Leute und dementsprechend auch die Leute, die da irgendwie beteiligt sind, also eigentlich alle Sprinter bis auf Phil Bauhaus, waren dann in dieser Gruppe, eventuell mit ein, zwei Leadout-Männern. Und dann hat sich eine Ausreißergruppe gebildet mit ca. 25 bis 30 Leuten. Das waren einfach nur alle Sprinter. Und die haben sich erstmal eine ganze Weile verwirrt angestarrt. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren dann irgendwann die Leute von Alpecin, die dann mit zahlenmäßiger Überlegenheit auch unterwegs waren und dann beschlossen haben, hey, das ist doch gar nicht mal so blöd, lass einfach durchfahren. Und dann haben sie tatsächlich begonnen durchzurotieren vorne.
Ja, also der Erste, der was probiert hat, war Filippo Fiorelli, weil der hatte ja noch das Maia Ciclavino an dem Tag an. Und der hat ja nicht attackiert, sondern hat versucht, mit den besten Sprintern hier oben die Zwischensprintpunkte zu fahren, was nicht funktioniert hat.
Schock.
Aber als die dann halt kurz rausgenommen hatten, hat er zwei Attacken gesetzt, aber denen ist immer irgendjemand nachgefahren, weshalb er nicht weggekommen ist. Und dann ist halt Alpecin wirklich, wie du gesagt hast, irgendwann auf die Idee gekommen, einfach mal durchzusehen, weil im Feld, die sind halt einfach so weitergefahren, wie sie davor gefahren sind. Mit so 25, 26 km haben sich gedacht, ja, die holen wir gleich wieder ein, die lassen sich zurückfallen. Und als es halt nach 3-4 Minuten immer noch nicht passiert ist, kam auf, ich glaube, es waren Edward Plankert und ein zweiter Helfer hatte Greg Groves noch dabei. Die sind auf einmal an die Spitze gekommen und haben angefangen durchzuziehen. Und dann sind nach und nach immer mehr Anfahrer halt, die noch von Sprintern dabei waren, mit eingestiegen. Und irgendwann sind auch auf einmal die Sprinter selbst mit durchgefahren. Und auf einmal haben wir da vorne eine Gruppe, die komplett durchgekreiselt ist. Mit, wir können einmal alle Sprinter aufziehen, die dabei waren, weil ich habe die aufgeschrieben. Es waren Olaf Koy, Tim Merlier, Jonathan Milan, Alberto Lainese, Caleb Ewan, Danny van Poppel, Caden Groves und Binyam Girmay. Also wirklich alle großen Namen, außer wie du gesagt hast, Phil Bauhaus. Und wir dürfen ihn wahrscheinlich hier nicht vergessen, weil er fährt ja für Movistar. Fernando Gaviria war auch nicht dabei.
Und essentiell tatsächlich für die Nachführarbeit, Giovanni Lonardi war nicht dabei. Und Volticometa hat beschlossen, Junge, das geht so nicht. Wir müssen für Giovanni Lonardi diesen Sprint fahren. Und die haben sich vor das Peloton geknallt und haben ein Tempo angesetzt da vorne.
Also die Frage ist, haben sie das angefangen, weil der DS darüber sauer war, dass es eine Ausreißergruppe gibt ohne Politikometer drin, oder wollten sie einen Sprint fahren? Es war auf jeden Fall eine der beiden Optionen, aber irgendwann haben halt Bahrain und Movistar realisiert, das ist gar keine gute Ausgangsposition hier, und haben mit einem Fahrer nach vorne geschickt. Politikometer hat nicht einen Fahrer reingeschickt, die sind mit der kompletten Mannschaft nach vorne gekommen und da sind wirklich drei Fahrer oder sowas von Anfang an mit durchgegangen durch die Führung.
Ich habe jetzt mich zu bedenken, dass ich glaube ich kein Fahrer von Politikometer mehr als 70 Kilogramm wiegt.
Aber es hat trotzdem funktioniert, also die haben krassen Speed erzeugt und auf einmal hatten wir hier zwei Gruppen, die sich im Vollspeed hinterhergefahren sind. Die sind dann auch durch den Inter-Giro-Sprint durchgefahren, wo dann, ich glaube, Mila hat den auch gewonnen.
Ja.
Das Lustige war nicht da, das war, also Mila hat den gewonnen und direkt nachdem er über die Linie drüber gefahren ist, kam ein Alpecin-Fahrer vorbei, hat sofort wieder dieses Kreisel-Symbol gemacht, damit alle weiter mitfahren. Und dann ging es in dem gleichen Tempo weiter, die dahinter sind halt dann auch irgendwann auf einmal auf Vollgas unterwegs gewesen, was dafür gesorgt hat, dass auf einmal in dem Feld selbst auch Splits aufgegangen sind.
Richtig, weil dann sind sie in 90-Grad-Kurven, zieht Politikometer und für Movistar, was glaube ich Lorenzo Milesi, mit unglaublichem Tempo durch diese Dinger rein und dann war noch ein bisschen Seitenwind dabei. Und wenn wir 90 Grad Kurven, Eggestraßen und Seitenwind haben, spaltet sich das Peloton. Und natürlich, wer war hinten? Natürlich, als die an Euteblocks sind. Wo würde er auch sonst sein? Und dann hattest du zwei Gruppen und vorne hattest du die Ziehenden, also Bahrain und Movistar und Polti und Pogačar mit UAE und Ineos Grenadiers. Und Brian, jetzt musst du dich kurz zurückhalten, ich muss mich auslassen. Ineos Grenadiers, ihr habt ein Team. Ich möchte einfach kurz den Namen in diesem Team vorlesen. Jaron Thomas, Thymen Arensmann, Tobias Voss, Zeitfahrweltmeister, Filippo Ganna, mehrfacher Zeitfahrweltmeister. Connor Swift ist 1,90 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Magnus Sheffield ist einer der vier besten Zeitfahrer auf dem Planeten aktuell. Du hast ein Team, das hierfür gebaut ist. Du hast den drittgrößten Favoriten für den Giro in einer Gruppe hinterher, eine halbe Minute hinterher. Was machen die neuen aggressiven Ineos Grenadiers? Die sagen, wir haben umgestellt, wir machen nicht mehr Marginal Gains, wir machen jetzt Maximal Gains. Was machen diese Ineos Grenadiers? Nichts! Sie warten im Peloton und machen nichts, während vorne für Polti Cometa, Mattia und Davide Beiss, jeweils ca. 65 Kilogramm schwer, im Wind verrecken, um Jumbo Visma hinten zu halten und die Sprinter einzuholen. Mir ist die Hutschnur gegangen. Die warten einfach, bis sie sich einholen lassen. Und Schock, Horror, mehrere Teams arbeiten hinten und vorne hast du Polti Cometa und Lorenzo Milesi. Nach langem Kampf kommt die dritte Gruppe wieder nach vorne, an die zweite Gruppe dran. Ineos Grenadiers, jetzt sind sie wieder da und sie wissen, jetzt ist unsere Zeit, wir müssen an die Spitze des Pelotons gehen, wo alle wieder zusammen sind und kontrollieren das. Und da ist alles bei mir geplatzt. Unglaublich, ich verstehe es beim besten Willen nicht, was man sich da gedacht hat. Also wirklich, ich verstehe es nicht. Weil selbst wenn es dir nicht mal darum geht, da Zeit reinzumachen, wenn du um 90 Grad Kurven fährst und du willst sicher sein, dann gehst du nach vorne. Und sie waren in der Gruppe, glaube ich, das zweitletzte Team. Ich glaube, Dani Martinez und Bora waren noch hinter denen in der Gruppe. Die auch vielleicht hätten arbeiten können. Aber denen werfe ich es weniger vor, weil die nicht ein Team aus Super-Zeitfahrspezialisten haben, sondern eine, ja, auch eine Truppe. Aber halt nicht das, was Ineos an Brechern da dabei hat. Oh, Junge. So, du kannst weitermachen.
Bora hat auf jeden Fall halt noch Danny van Poppel vorne, deshalb hat es für die auch keinen Sinn gemacht, der Spitzengruppe nachzufahren. Für FISMA lief es halt sehr, sehr suboptimal, weil Kien hat halt einfach überhaupt keine Position, deshalb war der da hinten drin. Ich glaube, Juanpe war auf jeden Fall auch in dieser abgehängten Gruppe, weil der fährt den ganzen Giro schon in den letzten 15 Positionen vom Feld. Der muss da auch abgehängt gewesen sein. Aber FISMA hat halt, dadurch, dass sie da Kien eben wieder zurückfahren mussten, die beiden Rouleure verbraucht, die eigentlich den Sprintzug von Olaf Koi später in der Etappe bilden sollten mit Eduardo Fine und Tim van Dijkje, die halt diese halbe Minute Lücke zum ersten Teil des Feldes wieder zubrettern mussten. Das haben sie dann auch geschafft. Innerhalb von 2 Kilometern war das dann, glaube ich, sogar. Ist zuerst das Feld zusammengefahren und dann wurde diese Sprinterspitzengruppe wieder eingeholt. Und dann sah es eigentlich so aus, als wäre das jetzt hier einfach ein komplett klassisches Sprintfinale. Wir hatten am Ende noch so einen leichten Anstieg, aber von dem wusste man, dass man da relativ weit vorne reinfahren muss, aber es ist jetzt, glaube ich, keiner davon ausgegangen, dass es da noch krasse Action geben wird im Finale. Es gab da noch einen Zwischensprint die Zwischensprints beim Giro, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich habe das ewig lang gesucht nach dem Regelbuch dafür, um irgendwie rauszufinden, bei welchem Zwischensprint man was gewinnen kann. Und es ist kompliziert. Es gibt über den ersten Zwischensprint, da geht es um die Punkte für die Ciclamino-Wertung und um die Zwischensprintpunkte, weil dafür gibt es eine eigene Wertung, die hat nur kein eigenes Trikot, aber die gibt's irgendwo. Dann gibt es immer einen Inter-Giro-Sprint, wo man 3 Bonussekunden gewinnen kann und Punkte, die nur für die Inter-Giro-Wertung zählen. Und Ciclamino-Punkte gibt's auch noch. Und dann gibt es noch einen dritten Zwischensprint, an dem man 3 Bonussekunden gewinnen kann und Punkte für die Zwischensprint-Wertung, aber nicht für die Ciclamino-Wertung.
So gut, wir brauchen noch mehr Wertung.
Und an diesem letzten Bonussprint hat sich Pogačar beteiligt und ist da, der war halt weit vor dem Feld, ist dann einfach mal mitgesprintet und da hat Ineos dann mit Ben Swift die 3 Sekunden weggenommen. Thomas hat sich nochmal 1 Sekunde gekrallt, da hat Ineos dann, weil einen guten Move gemacht, weil sie eben schon an der Spitze waren. Und das hat sich dann fortgesetzt, weil Ineos hat, ich weiß gar nicht mehr, es war eine Straßenseite, war es die linke Straßenseite? Auf jeden Fall haben sie sich eine Straßenseite genommen auf den letzten 20 Kilometern und haben da ihre ganzen Zeitfahrer eingesetzt und die haben diese Seite so hart dominiert, das war unglaublich. Also neben ihnen sind Sprinterteams mal vorgekommen, dann wurden sie wieder zurückgespült, aber Ineos war einfach die gesamten letzten 20 Kilometer mit Ben Swift, Connor Swift, dann Ganna, die ganze Zeit von vorne und hatten dann aber bis es in diese letzte Steigung reingegangen, ich glaube, es war bei 4 Kilometer oder so, hatten sie eigentlich niemanden mehr übrig, weil Jonathan Navarez hat irgendwann diesen Zug verloren und war dann so auf Position 17, 18 im Feld und es war nur noch Thymen Arensmann vor Geraint Thomas. Der hat aber dann diese Steigung komplett von vorne genommen halt.
Ja, und der hat aber auch ein Tempo da reingelegt, also in den Berg. Ich weiß nicht, was der Plan war, ob es neue aggressive Teamstrategie war, als Geraint Thomas zu launchen, aber das haben sie ja nicht gemacht. Aber er war halt vorne, ne? Was aber sich dann gelohnt hat, glaube ich, weil dann kurz vor Schluss ist dann Mikel Honoré aus dem Feld nochmal Vollgas rausgesprungen. Tadej Pogacar, der schon vorher schon das gesamte Finale ohne sein Team navigieren musste, weil...
Der hat sich halt einfach an den Ineos dran gehockt. Der ist halt einfach hinter den Ineos gegangen und war da sicher.
Ja, aber er musste sich komplett, also er musste sich vorne im Berg eng an der linken Seite irgendwie durchquetschen, an der Barriere halb dran, weil sein Team ist nirgends. Also, vielleicht kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, aber ich verstehe nicht, was die hier gemacht haben und desto mehr ich das Rennen sehe, verstehe ich es noch weniger, wie sie ihr Team hier aufgestellt haben. Weil UAE Emirates hat das größte Budget von jedem Team in der ganzen Welt und sie haben unglaublich viele, unglaublich gute Fahrer, die aktuell nichts machen und denen sie nicht mal Tourplätze geben können, weil sie aktuell, glaube ich, 4 Leader für die Tour eingeplant haben. Wir haben Almeida, Yates, Ayuso und Pogacar als Leader für die Tour eingeplant. Das heißt, sie können nicht mal andere Grand Tour-Plätze geben. Aber die haben hier ein Team, das man schon als schwach bezeichnen würde, verhältnismäßig. Und das Problem ist, dass jetzt die Hälfte von den Fahrern in diesem Team auch noch nicht auf ihrer standardmäßigen Form da sind. Ergo, du hast Pogacar, der sich jetzt die letzten Sprintetappen, ihr könnt euch gerne die nächsten Sprintetappen auch wieder anschauen. Ihr werdet da ein pinkes Trikot sehen, das da komplett solo sich mit irgendwelchen Sprintzügen rumboxt. Und das ist eine Katastrophe, die darauf wartet zu passieren. Und ich hoffe, dass es nicht passiert, weil ich wünsche mir keinem Fahrer, dass er stürzt. Aber ja, das ist höchst kritisch zu sehen. Auf jeden Fall hat er sich nach vorne alleine durchgeboxt, Pogacar. Und war dann in so guter Position, dass er gedacht hat, mein ADHS kickt, Junge, ich kick direkt beim Honoré mit. Geraint Thomas wahrscheinlich mit weniger Enthusiasmus, aber sieht natürlich Pogacar attackieren. Also versucht dann auch die Lücke zuzufahren, schafft es dann unter großem Kampf. Honoré explodiert ziemlich direkt an Pogacar seinem Hinterrad. Geraint Thomas kämpft um sein Leben an Pogacar seinem Hinterrad. Ist mehrfach ist eine Lücke aufgegangen, die er dann auf kurzen Bergabschnitten wieder aufrechterhalten kann. Ja, und dann fahren sie seine letzten Kilometer rein und haben eine gute Lücke. Dadurch, dass das Tempo am Berg so hoch gesetzt war, waren die Sprintzüge dahinter nicht ganz so organisiert. Also Leader Trek hat versucht zu machen. Jasper Stuyven war da mit Milan vorne. Der Rest, also die anderen beiden, der Lidl Sprint, der echt ganz gut ist, mit Torrens und Consonni, waren ein bisschen außer Position. Und dementsprechend hat man nur Stuyven, der dann sehr starke, zugegebenerweise, Nachführarbeit geleistet hat. Bis zu einer letzten Spitzkehre. Pogacar und Thomas fahren da immer noch. Thomas hat, glaube ich, nicht einmal gezogen.
Ich glaub. Doch, Thomas hat zweimal hat einen Pull übernommen, nachdem Honoré weggeflogen ist, weil es war so, also es war wirklich so geil. Honoré ist am Anfang gefahren, da haben die anderen beiden nichts gemacht. Der hat zweimal in seinem Ellbogen rumgewedelt und dann hat sich immer Pogacar dafür entschieden, der fährt mit. Und in dem ersten Pull von Pogacar, Honoré hat es gerade noch so ans Hinterrad von Thomas geschafft. Und ist dann also nach und nach Meter um Meter weg gewesen und einfach komplett explodiert und ist einfach vom Hinterrad weggefallen. Bis dann nur noch die beiden übrig geblieben sind und Thomas hat eben, ich glaube, 2 kurze Ablösungen gegeben auf den letzten 3 Kilometern insgesamt.
Ja, Pogacar, unglaubliches Bein gehabt. Auf jeden Fall fahren sie an den letzten Kilometer rein. Hinten sind die Sprintzüge natürlich komplett nicht organisiert, dadurch, dass gerade der Berg so geballert wurde und jetzt auf Vollalarm gefahren wird. Und dementsprechend war das dann ganz interessant, da zu beobachten. Man kriegt so ein bisschen das Gefühl, okay, der Move kommt wahrscheinlich nicht mehr ganz durch, weil die Lücke doch ein bisschen kleiner wird. Hier fängt die Milan-Watch an, weil Jonathan Milan hat einen absurdesten letzten Kilometer gefahren, die ich je gesehen habe. Jonathan Milan war am Hinterrad von Jasper Stuyven. Jasper Stuyven kann nicht die ganzen letzten 3 Kilometer durchfahren von vorne. Mit 900 Metern to go oder so war der leer. Zieht von vorne weg. Dann war, glaube ich, ein Bahrain-Leadout-Mann vorne. Ich weiß nicht, wer es war. Schande auf mein Haupt. Jedenfalls hat der dann von vorne gemacht. Und dann war schon ein bisschen Konfusion, weil Milan will nicht die ganzen letzten 800 Meter von vorne fahren. Aber er ist dann schon ein bisschen am Wind und zieht ein bisschen nach links rüber und guckt sich um nach seinen Leadout-Männern, die dann langsam gerade nach vorne kommen mit Toins und Consonni. Wenn es auf der anderen Seite beginnen sich so ein bisschen Züge zu fahren. Ich glaube, Alaphilippe hat dann angefangen. Währenddessen schaut Milan nach seinem Sprintzug an, der sich ein bisschen an Milan vorbeischiebt, aber nicht wirklich vor ihn schiebt. Die sind so tot, dass sie nur langsam an ihn vorbeischieben, aber sind an vorderster Position aktuell. Sie schieben so ein bisschen an ihm vorbei, aber sie schafft es nicht mal, sich vor ihn. Milan ist immer noch die ganze Zeit voll im Wind, fährt immer noch vorne eigentlich. Und dann beginnt auf der rechten Seite, ich glaube, es war
Tudor, das war Trentin, der den Sprint angezogen hat für
Terese. Der, glaube ich, für Voltigometer nochmal eine Rakete aus dem Feld gesetzt hat, der aber direkt von Trentin dementsprechend nachgesetzt wurde. Du hattest auf der linken Seite den Little Track Sprintzug, der...
Es war kein Sprintzug, es war nur noch Consonni eigentlich, der dann davon davor war.
Eine Sprintknolle, weil Milan an der Seite davon hing. Milan sieht, okay, wir müssen Panik schieben. Auf der anderen Seite schießt Trentin mit einem Affenzahn durch. Milan ist immer noch die ganze Zeit Wind, springt auf die andere Seite rüber, schafft es aber sich keinen Platz in der Reihe, sondern sprintet weiter neben der Reihe her. Und dann schießt Tobias Lund Andresen, wo wir auch vielleicht noch drüber reden können, wer dafür die sprinten sollte. Aber Tobias Lund Andresen schießt mit einem Affenzahn vorne raus, hat einen Ziel von, glaube ich, 300 Metern aus seinem Sprint an.
300 Meter waren es, ja.
Brutal stark, ist, glaube ich, am Ende Vierter. Brutal starken Sprint. Milan sprintet weiter nebenher und beginnt Meter gut zu machen. Milan zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 600 Meter im Wind. Und Tim Alier aus der Reihe von Sprintern kann dann tatsächlich zu einem normalen Zeitpunkt seinen Sprint beginnen, mit ca. 200 Meter zu kommen. Binyam Girmay sieht auch in dem Sprint richtig stark aus. Und ist dann im Hintergrund von Merlier und kommt dann auf den letzten 200 Metern auch nochmal richtig stark auf. Und währenddessen zieht Milan weiter durch. Merlier hat aber mehr Geschwindigkeit und ist auch deutlich frischer in seinem Sprint und schafft es tatsächlich, den Sprint zu gewinnen. Merlier erster, Milan zweiter. Binyam Girmay sieht sehr stark in dem Sprint aus. Dritter. Und dann glaube ich Jente Biermans auf vier.
Ja, Jente Biermans hatte das Glück, dass er Jonathan Milans Hinterrad bekommen hat, nachdem der von der, also man muss ja sagen, auf der linken Seite Consonni hat versucht, Leadout zu machen, der hat sich aber das Hinterrad von Pogacar nehmen wollen, der halt zu dem Zeitpunkt eingeholt wurde. Und Consonni ist bis an dieses Hinterrad rangefahren und er muss damit gerechnet haben, dass Pogacar weiter durchzieht, nachdem er eingeholt wird. Aber Pogacar hat einfach rausgenommen. Und das hat das Leadout von Consonni komplett gekillt, weil dann waren die beiden halt auf der Seite komplett durch und dann musste Milan rüberziehen, wie du gesagt hast. Und ich glaube, er hat einmal kurz mit Olaf Keuter versucht zu kämpfen um eine Position, hat es dann aber, wie du, sehr schnell aufgegeben und ist einfach seinen eigenen Sprint gefahren. Ist wieder zurück auf die linke Seite und hatte halt Jente Biermans im Hinterrad, der dann dadurch auf Platz 4 gefahren ist. Und Lund Andresen halt wirklich vor der Spitze. Das war so ein krasser Sprint, der war 300 Meter von vorne, weil er halt eröffnen musste, nachdem Trentin rausgegangen ist und er halt an Position 2 war. Und da war halt einfach... sonst wäre er eingebaut worden, wenn er nicht direkt angefangen hätte, was wir dann bei Danese gesehen haben, weil der war... zu dem Zeitpunkt an Position 3 direkt hinter Andresen, hat aber viel zu lange gewartet. Also der war bei 125 Meter immer noch in der Position eigentlich, um aus dem Windschatten von Andresen rauszugehen, hätte noch Platz gehabt, hat dann aber den Tick zu lange gewartet und dann war er sofort eingeboxt und hatte weder rechts noch links den Platz vorbeizugehen und war dann am Ende, ich glaube, Ende Top 10 oder sowas nur noch. Also er hatte dann auch keine Chance mehr. Aber gut, bei Danese müssen wir eh nur warten bis Etappe 18. Weil da ist wieder eine Flachetappe in der dritten Woche ohne Bergwertung. Das ist wieder sein Tag.
Ja, Caleb Ewan, Phil Bauhaus waren komplett außer Position. Noch Caden Groves, der für die Zwischensprints immer sehr animiert war, war am Ende Zwölfter. Aber es war eben auch ein sehr, sehr chaotischer Sprint. Was er nicht alleine haben sollte.
Du wolltest ja was zu DSM sagen.
Achso, zu DSM, ja. Tobias und Andresen sprintet bei der Etappe. Die nächsten beiden Etappen sprintet wieder die ewige Story dieses Giros. Fabio Jakobsen, oder zumindest ein Versuch eines Sprintes. Ich glaube, es war bis jetzt zu zwei Top 25 Resultaten gelangt. Beziehungsweise, ich glaube, die letzte Etappe hat er gar nicht mehr gesprintet. Ja, Simon Carr ist während der Etappe, musste aussteigen wegen Knieproblemen. Sehr schade, war bei der Alpenrundfahrt echt stark. Wir hoffen fürs Beste.
Ja, ich glaube, dann haben wir die Etappe eigentlich ziemlich abgefrüht. Ich glaube, über den Move von Pogacar muss man gar nicht so viel sagen. Ich glaube, der hätte halt einfach zu dem Zeitpunkt Bock und es hätte halt auch noch fast gereicht. Also wenn die beiden zusammen angekommen wären, hätte er wahrscheinlich auch gewonnen. Weil Thomas ja gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, da irgendwie noch einen Sprint zu fahren am Ende.
Ja, er hat ja Thomas nochmal attackiert, tatsächlich in den letzten 500 Metern, hat ihn nochmal abgestellt, aber ja, ADHS hat gekickt, er musste los. Genau, und dann kam es zur nächsten.
Zu deinem Glück hat er danach die Hose ausgezogen.
Oh, herrlich. Ja, also ich meine, ich muss sagen, es war gedacht als Tribut für diese Torino-Mannschaft, aber stylmäßig war es jetzt vielleicht nicht das Beste, der Ciclamino-Look mit der Ciclamino-Hose und dem pinken Body-Oberteil, das ihn fast disqualifiziert hätte.
Ey, das war wirklich, also dass die UCI auf die Idee kommt, ihm damit zu drohen, dass sie ihn aus dem Rennen nehmen, obwohl der Anzug ihm vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wird, ist wieder das, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist
brutal. Auf jeden Fall in der nächsten Etappe hatte er nicht mehr den verbotenen Skizu dann.
Da war es dann auf einmal die schwarze UAE-Hose.
Die schwarze UAE-Hose. Wir verfolgen weiter den Style von Pogacar und geben weiter Feedback. Ja, und dann kommen wir zur vierten Etappe, oder?
Weiteres Feedback einfach Nairo in Green auf Twitter folgen.
Ja, das sowieso. Und natürlich Brian.
Ja, ich glaube, wir können weitergehen zur vierten Etappe. Also es ist auf der dritten Etappe sonst eigentlich nichts passiert. Im GC gab es keine Änderung. Car hast du gerade schon erwähnt, das war sonst die einzige Meldung noch. Und die vierte Etappe war vom Profil her sehr ähnlich, weil es gab halt im Finale noch den Anstieg zum Capo Mele, den wir von Sanremo kennen, der bis 2,8, 2,9 Kilometer vor dem Ziel geführt hat. Und dann gab es einen Abfahrtsfinish in den Zielort Andorra. Und da konnte man eigentlich schon davor rechnen, dass es da auch wieder vielleicht so einen Move wie von Honoré gibt. Auf jeden Fall hat die Etappe eigentlich ähnlich angefangen wie das am Tag davor. Es hatten wieder sehr wenige Leute Lust auf eine Ausreisergruppe. Es hat auch noch leicht geregnet vom Start weg, was da vielleicht auch nicht wirklich geholfen hat. Und der Erste, der es versucht hat, es gab dieses Mal wenigstens eine Startattacke von Polticometer, von Fran Munoz. Der war dann erstmal alleine. Dann haben sich nach ein paar Kilometern Lila Calmejan und Stefan Debord aus dem Feld sehr halbherzig abgesetzt. Die hatten jetzt auch nicht richtig Bock, da jetzt in Ausreisergruppe zu fahren, aber sie sind halt mal losgefahren. Und dann hat sich irgendwann Filip Pogacar dazu entschieden, ich mache heute auch Ausreisergruppe und ist losgefahren. Und erstmal hat keiner im Feld reagiert. Manuel Torozzi hat es noch versucht, da hinzufahren, hat aber das Hinterrad von Pogacar nicht mehr bekommen und ist einfach explodiert und wieder ins Feld zurückgefallen. Und nachdem dann Pogacar und die anderen drei nach vorne aufgeschlossen sind und die dann zu viert vorne waren, sind bei Quickstep auf einmal alle Alarmglocken losgegangen und Peter Seri ist an die Spitze vom Feld gekommen und hat erstmal in dieser Spitzengruppe auf den ersten 10 Kilometer dieser Etappe Vollgas nachgesetzt. Und die sind so lange Vollgas hinterhergefahren. Dreck ist dann auch immer noch dazu gekommen mit Gebräsgebier, bis Filip Pogacar nach 20 Kilometern gesagt hat, okay, ich habe doch keine Lust mehr auf Ausreisergruppe und ich lasse mich wieder zurückfallen. Und in dem Moment, wo Ganna wieder zurück im Feld war, haben die beiden dahinter auch rausgenommen und die anderen drei da vorne haben maximalen Vorsprung von 5,5 Minuten bekommen.
Ja, man muss dazu sagen, anscheinend hat Ineos im Vornherein, es war tatsächlich geplant, dass Ganna in die Ausreißergruppe geht, aber die haben irgendwie drauf gebankt, dass mehr Leute mitkommen in diese Flach-Ausreißer-Etappe. Und dann, naja, war Ganna erstmal vorne drin. Ich glaube, die anderen vorne waren auch sehr verwundert, warum Filippo Ganna neben ihnen war. Magnus Sheffield hat begonnen mit dem Kameramotorrad vor dem Peloton mit 172 Kilometern vor dem Ziel rumzustressen, warum er denn so viel Windschatten gibt und beginnt ihn furios wegzuwinken, bis irgendwann Ganna auch keinen Bock mehr hatte. Peter Seri hat sehr verwundert ihm hinterhergeschaut, als er wieder zurück ins Peloton gekommen ist. Ja, und damit sind wir zu unserem täglichen Ineos-Taktik-Segment vorerst fertig. Wir kommen später nochmal drauf zurück.
Ineos ist einfach wirklich ein Dauerbrenner. Erste vier Etappen, immer Ineos. Irgendwas haben sie immer gemacht. Und es ist dann aber auf der Etappe danach wirklich nicht mehr viel passiert, sehr lange, weil der Abstand, wie gesagt, ist dann sehr, sehr weit in die Höhe geschossen, bis auf 5,5 Minuten. Dann haben irgendwann Trek und Quickstep mit Seri und Gebräsgebiet wieder angefangen, richtig nachzufahren, bis es dann zur einzigen Bergwertung des Tages ging. an der auf einmal fürs Malise-Bike nach vorne kam mit Jan Tratnik und das Tempo mal angezogen hat, um so ein paar Sprinter aus dem Feld rauszuspülen. Und es hat eigentlich direkt funktioniert. Auf den ersten 2-3 Kilometer dieser Bergwertung ist Fabio Jakobsen rausgefallen. Hatte auch 2 Teamkollegen sofort dabei. Dann ging es ein paar Kilometer weiter und irgendwie so 2 Kilometer vor der Kuppe hat es auch Fernando Gaviria erwischt, bei dem ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet hätte, dass der Probleme bekommt. Der war auch extra noch im längsten Höhentrainingslager seiner Karriere vor dem Giro. Es reicht aber scheinbar noch nicht, um bei diesen 4-Kategorie-Bergwertungen im Feld mitzuhalten.
Ja, Max Walscheid war auch noch hinten raus, der schwer an 92 Kilogramm Mitis leitet.
Aber Max Walscheid passiert es oft. Also Max Walscheid macht dann auch einfach, der zieht halt einfach sein Ding durch und der kommt dann auch oft schnell wieder zurück. Und ich glaube, das Ziel von FISMA Liesebike war ja sehr wahrscheinlich Tim Merlier abzuhängen. Was haben sie ganz kurz geschafft? Der ist so einen halben Kilometer vor der Kuppe oder sowas auch aus dem Feld rausgefallen, aber war dann halt zu Beginn der Abfahrt auch sofort wieder drin und dann sind auch alle wieder zurückgekommen. Also selbst Jakobsen, der halt auf der Kuppe einen 1,5 Minuten Rückstand hatte, hat es dann irgendwann wieder geschafft, nach irgendwie 20, 30 Kilometer Aufholjagd, wo er zwischendurch noch Gesellschaft von Narváez bekommen hatte, weil der gestürzt war, ist er wieder ins Feld zurückgekommen, war dann doch wieder dabei, als es ins Finale reinging.
Genau, bei den gedroppten Fahrern bei Merlier, was mir aufgefallen ist, was davor irgendwie niemand anders, zumindest den Kommentatoren und so aufgefallen ist, dass Juan P. López ist auch mitgedroppt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Juan P. López ist mit Tim Merlier mit hinten rausgefallen. Ich weiß nicht, ob der am Fahrzeug war und irgendwas nicht verpasst hat, aber er ist auch nicht mehr nach vorne gesprungen. Er ist einfach in der Gruppe gewesen. Also ich weiß nicht, ob er Gesundheitsprobleme hat oder sonstiges. Da sind wir ganz gespannt, wie es vielleicht sehen wir schon morgen oder übermorgen, wie es aussieht bei dem, ob das nur kurzfristig was war oder ob er tatsächlich Schwierigkeiten hatte. Ja, das war noch sehr verwunderlich. Auf jeden Fall dann Abfahrt mit einem kleinen Sturz unten, wenn ich mich richtig erinnere.
Es gab einen Sturz vor so einer Gegenwelle mit Narváez und Vernon, die zuerst gestürzt sind und dann sind sie durch den Intergiro-Sprint durchgefahren. Den hat Calmejan, ich weiß gar nicht, hat er den gewonnen? Auf jeden Fall ist er noch mit durch diesen Intergiro-Sprint gefahren nach der Bergwertung, was ich komisch fand, weil ich damit gerechnet hatte, dass er sofort nach der Bergwertung geht. Aber direkt nach dem Intergiro-Sprint hat er dann rausgenommen und hat sich zurückfallen lassen. Und dann waren eben nur noch Stefan de Bort am Ende übrig und Fran Munoz, die dann aber wirklich ein hartes Tempo durchgezogen haben und sehr, sehr lange sich vor dem Feld gehalten haben. Und im Feld gab es dann den schwersten Sturz, ich glaube, der ganzen Rundfahrt bisher. Das war in so einer leichten Abfahrt, nachdem es dann auch wirklich hart angefangen hatte, zwischendurch zu regnen, die dann auch komplett nass war. Und es lagen einige Namen am Boden, die schon eine Wichtigkeit haben für das Rennen. Das war einmal Biniam Gemay, der für den Sprint wichtig gewesen worden wäre. Der sah auch wirklich nicht gut aus nach dem Sturz. Der konnte erstmal ein Bein nicht richtig belasten und hat mehrere Minuten gebraucht, um wieder aufs Rad zu steigen. Ist dann aber weitergefahren. Und weitere Namen, die da drin verwickelt waren, war einfach Movistar mit mindestens Gaviria und Rubio. Die beiden habe ich erkannt. Den Rest, ich glaube, da war noch ein dritter Movistar-Fahrer auf dem Boden gelegen. Also Dessert hatte mehrere Fahrer auf dem Boden, unter anderem Ben O'Connor, der dabei war. Und auch Tudor hatte, glaube ich, 2 Fahrer. Trentin war auf jeden Fall dabei. Und Molano. Ich meine, wir haben über UAE schon geredet, dass die in den Sprintfinals nicht weit vorne gewesen sind mannschaftlich. Die hätten ja sogar noch ein Incentive eigentlich, weil sie haben Molano hier mitgenommen, um Sprintetappen zu gewinnen. Und sie haben sogar Rui Oliveira noch als Anfahrer dabei. Aber die Sprintankünfte ist UAE wirklich komplett unsichtbar gewesen bisher.
Ja, eigentlich nur so zu sehen. Molano kämpft sich manchmal noch alleine ein bisschen nach vorne durch für einen 18. Platz oder so. Aber weiß jetzt nicht, ob das nötig war, ihn hier in einem Team mitzunehmen. Also bis jetzt war er 11. 117. und 19. Ja, ist okay. Kann man mitnehmen, muss man nicht. Und dann hat das Peloton sich natürlich, weil es ist der Giro d'Italia und damit muss das Peloton sich offensichtlich mehrfach pro Etappe teilen, war wieder in Teilen, als sie nach der nassen Abfahrt durch mehrere Kurven in der Stadt durch sind, wo Jan Tratnik da vorne am Peloton einen Zahn durch diese nassen Kurven gegeben hat. Ich weiß nicht, warum oder mit welcher Motivation er da so durchgepeitscht ist, aber ja, das Peloton war kurz gesplittet. Cian Oytebroeks hat sich nochmal eine Sekunde geholt bei diesem
Sprint. Boah, das war so ein lustiger Sprint, ey. Cian Oytebroeks musste wirklich jeden Kraft aus seinem Körper rausholen, um irgendwie an Jan Tratnik vorbeizufahren, der da einfach nur Tempo gefahren ist in seinem Sprint, um sich diese eine letzte Sekunde, die noch am Bonussprint verfügbar war, nachdem die beiden ersten ja durchgegangen sind, zu bekommen, weil Calvin war zu dem Zeitpunkt irgendwie, der war so einen halben Kilometer vor dem Bonussprint eingeholt worden. Und da hat Winterbrooks halt einfach seine Chance gerochen. Das war so gut, dieser Sprint. Ich fand, das war so ziemlich die lustigste Aktion in dem Ding. Ja, ich glaube, wir müssen einmal noch Gemay erwähnen. Wir haben Gemay erwähnt, dass er gestürzt ist, aber Gemay ist dann weitergefahren und ist in der gleichen Abfahrt, wie viele Kilometer waren das? 2-3 Kilometer später, weil er ist ja erstmal sehr langsam gerollt, kommt dann so langsam wieder auf Geschwindigkeit und ist dann einfach auf die andere Seite draufgefallen.
Und dann nach kurzem Check ist er ausgestiegen. Echt schade, er sah so gut aus in dem einen Sprint. Ja, wirklich, wirklich schade. Man hofft das Beste, dass es da jetzt nicht längerfristig ist. Aber ich glaube, die ersten Meldungen waren eigentlich, dass es soweit dann relativ positiv wieder ist von der Verletzungslage.
Ja, wenn wir ehrlich sind, ist halt Intermarché auch komplett abhängig von ihm. Also der muss jetzt halt eigentlich zur Tour. Weil realistischerweise werden sie jetzt beim Giro nicht mehr viel bekommen an starken Platzierungen, außer vielleicht Calvin noch irgendwie Bergtrikot. Das ist vielleicht so die einzige Geschichte, die dieses Lineup noch erzählen kann, weil sie haben jetzt, also Mattis Mikkels ist jetzt der Ersatzsprinter.
Der hat schon 2 Top 10 jetzt direkt seitdem. Also nicht schlecht, aber keine großen Ergebnisse vermutlich.
Ja, genau, das ist eben das Problem. Intermarché braucht ja auch irgendwie so ein paar Punkte vielleicht noch.
Ja.
Genau. Und ich glaube, die werden sie jetzt beim Giro nicht mehr holen und dann muss GMI eigentlich fast schon Tour fahren. Weil ich glaube nicht, dass sie Gerben Theisen da, also ich weiß nicht, ob sie Gerben Theisen mit zur Tour nehmen, aber der in den Sprints dann was ausrichten kann, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher.
Ja, ganz, ganz interessante Situation. Vielleicht finden sie ja nochmal einen Jungbrunnen für ihre Fahrer wie letztes Jahr.
Oh ja, da fehlt noch dieser Intermarché Breakout-Fahrer von letztem Jahr wie Kobi Gosens oder sowas auf Mallorca, den haben wir dieses Jahr noch nicht gesehen.
Nee, das fehlt noch ein bisschen. Oder was auch immer mit Rui Costa letztes Jahr los war.
Das ist bei EF halt wirklich komplett anonym. Die ganze Saison, ich habe noch sehr wenig von Rui Costa gesehen, aber das ist ein anderes Thema. Er
hat sich
Thema.
Verletzt in der Algarve oder so, in einem Sturz, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, noch nicht so viel. Genau, und dann ging es auch wieder langsam aus Finale zu.
Wir müssen noch einmal kurz erwähnen, wer diese Splits zugefahren hat, die es zwischendurch gab, durch Jan Tratnik. Und es war einfach wieder Movistar, weil Movistar war dieses Mal wieder hinten, weil einer Rubio und Gaviria gestürzt waren und dann waren die halt einfach noch nicht weit vorne im Feld. Und Movistar hat es dann die Verantwortung bei sich gesehen, um diese Splits wieder zuzufahren und dann kam es schneller als am Vortag wieder zum Zusammenschluss vom ganzen Feld und dann kannst du jetzt anfangen mit dem Finale, weil bis dahin ist dann einfach gar nichts mehr passiert.
Ja, und dann ist eine Edition Milan Sanremo in meinem Giro d'Italia ausgebrochen, weil es einfach genau die gleichen Straßen sind, auf denen sich wieder Richtung den Capis bewegt wurde, wobei wir halt dieses Mal nur einen von den drei Capi hatten, nämlich den Capo Mele. Munoz und Debot haben sich tatsächlich echt gut gehalten. Also ich glaube, die haben sehr wenig Zeit verloren, echt starkes Bein gehabt, aber du hast ein versammeltes Peloton, das da mit Vollgas hinterherfährt. Ist wenig zu machen. Ineos war viel weit vorne. Wismar, Tudor, Bahrain, Ganna hat sich vorne schon mal ein bisschen gezeigt. Habe ich gedacht, okay, vielleicht gehen sie eher auf Narvaez. Aber Ganna hat wohl irgendwo in diesem Zeitpunkt rum entschieden, dass er für sich selber ins Geschäft geht heute. Und sobald sie unten in den Capo Mele rein ist, ist er mit einem Affenzahn aus dem Peloton rausgeschossen. Ja, und das ist natürlich ein Effort und der Berg ist nicht sonderlich steil. Das heißt, es ist nochmal besser für ihn als, ich sag mal, eher schwereren Fahrer. Er ist da komplett rausgeschossen und ab dem Zeitpunkt war es für ihn eigentlich eine Einzelverfolgung, die er von der Bahn relativ gut kann. Als Weltrekordhalter, glaube ich, in der Einzelverfolgung. Ja, fährt er sofort Vollgas rein. Danny van Poppel versucht hinterher zu springen, macht die Lücke halb zu vielleicht, explodiert komplett. Andrea Pascalon springt auch hinterher, kommt vielleicht 2/3 von der Lücke zu, explodiert komplett. Und währenddessen beginnt Trek halt hinten ein brutal starkes Tempo hinterher zu setzen. Und dann war es mehr oder weniger Einzelverfolgung über die Capo Mele. Sonst ist nicht mal wirklich viel passiert im Peloton, weil Trek.
Du hast einen Fahrer vergessen. Es gab noch einen dritten Überbrückungsversuch von Filippo Fiorelli. Direkt auf der Kuppe. Und der war eigentlich, das war so ziemlich der Beste von den drei Versuchen. Aber auch Filippo Fiorelli hat es dann so auf der Kuppe, wo es dann kurz flach war, nicht mehr nach vorne geschafft. So Ganna wurde dann irgendwann in diesen leichten Tunneln, die es da ja gibt, wo man dann auch fast nichts mehr sieht, war Fiorelli dann auch wieder eingeholt von dem Trek-Sprintzug, der zu dem Zeitpunkt nach vorne gekommen ist. Das Problem war bloß, dass Trek, glaube ich, in der Anfahrt auf den Capo Mele schon 1-2 Helfer verbraucht hat, die ihnen da eigentlich so numerisch zumindest gefehlt haben, weil sie hatten dann noch Stuyven, Bajoli und Consonni, glaube ich, die nur noch übrig waren zu dritt. Und Edward Toynes war kurz da zum Beginn der Abfahrt, ist dann aber relativ schnell raus, weil halt einfach bei dem hohen Tempo, wenn du da von vorne fährst, kannst du auch nicht super lange von vorne fahren. Und Ganna war ja immer noch voraus. Der ist über die Kuppe drüber gefahren mit 5 Sekunden Vorsprung auf das Feld. Und es geht halt nur noch bergab. Also so viel Zeit kann man da jetzt auch nicht auf Ganna vor allem nicht aufholen. Und es hat aber halt am Ende noch gereicht, weil Trek dann gerade noch so viele, genug ausreichend Helfer übrig hatte. Und weil Simone Consonni sich ein Herz gefasst hat und irgendwie ab 800 Meter Leadout gefahren ist, von der Spitze für Jonathan Wieland am Hinterrad.
Der ist ja brutal. Das italienische Team, Pursuit-Team, haben sich da gegenseitig Vollgas die Kante gegeben. Consonni fährt eben ein ewig langes Leadout, aber von 800 Metern aus und dann direkt danach sprinten, ist auch für Milan ein bisschen arg. Dann kam irgendwann Christoph Laporte durch.
Vor allem, der hat ja auch keinen Windschatten hinter Consonni. Das sieht so witzig aus.
Das wird so groß. Naja, auf jeden Fall kam dann noch Christoph Laporte mit Olaf Koy durch, während Milan ein bisschen pausiert hat, dieses Mal nicht ganz so viel Wind gegessen hat vor seinem Sprint. Aber dann kam Olaf Laporte mit Vollgas, Geschwindigkeitsüberschuss vorbeigeschossen mit Olaf Koy an seinem Hinterrad. Milan hat sich dann versucht, ein bisschen Koy wegzuschultern, aber es hat auch nicht wirklich geklappt. Er hat dann beschlossen, okay, er sprintet dann jetzt einfach, hat seinen Sprint angesetzt. Vielleicht 25 Meter später zieht Laporte von der Spitze weg und Olaf Koy versucht mitzuziehen bei Milan, der halt zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen schneller ist, kommt auch eine Weile lang halbwegs mit, bis ihm da einfach irgendwann die Beine aufgehen, während Milan weiter seinen 20 Sekunden langen Vollgas-Sprint durchzieht. Tim Merlier war ein bisschen außer Position, kam dann von weit hinten mit ein paar Windschatten natürlich, aber auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit rangeschossen, kam circa auf die Höhe von Olaf Koy, nicht ganz bei Milan, ist dann auch irgendwann explodiert. Bauhaus war gut platziert dieses Mal im Vergleich zu den Sprinten davor, hat sich gut gehalten, aber am Ende des Tages war Milan so dominant von vorne, dass jeder, der irgendwie mal eine Zeit lang neben ihm war, einfach vorher explodiert ist. Caden Groves kam noch ganz am Ende aus Merlier, seinem Windschatten, raus, ist dann nochmal ziemlich nah reingekommen an Milan, aber es haben immer noch am Ende eine halbe Fahrradlänge gefehlt. Milan, brutal dominanter Sprint von vorne 300 Meter weit. Ja, nicht anzufassen. Unglaublich stark, gewinnt die Etappe vor Caden Groves und Phil Bauhaus. Olaf Koy Vierter und dann, glaube ich, Merlier Fünfter.
Ja, genau. Also Phil Bauhaus hat wirklich Positioning, hat er hier richtig hinbekommen. Wir haben in der Preview, glaube ich, gesagt, wir können uns vorstellen, dass Phil Bauhaus eine Etappe gewinnt. Aber dafür muss erstens das Positioning passen, was bei Reinhardt einfach keine Garantie ist, weil er irgendwie nur Pascalon als einzigen Leader dabei hat. Und der hat sich auch noch aufgeraucht am Capobele, also der hat ihm jetzt hier nicht geholfen. Und das Zweite, was dazu kommt, ist so ein krasser Phil Bauhaus-Tag, der so einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr rauskommt. Den hat er jetzt hier vielleicht nicht ganz, weil er hatte halt wirklich das perfekte Hinterrad von Milan, aber er ist halt einfach nicht rausgekommen. Er kam halt nicht mehr an Milan vorbei, was verständlich ist bei dem Power, die Milan da produzieren kann in so einem Abfahrtsfinale. Aber das war halt vielleicht schon fast die beste Chance für Bauhaus, hier eine Etappe zu gewinnen, weil die Position so bekommt das hier vielleicht nicht nochmal.
Ja, bis es dann irgendwann mal vielleicht in der dritten Woche nur noch 5 übrig bleibende Sprinter ist und Milan einen schlechten Tag hat oder so. Man muss mal gucken, wie es die nächsten Tage aussieht. Wir können dann noch mal groß was sagen zu dieser Etappe.
Ja, Caleb Ewan hat sich nach der Etappe aufgeregt. Das Caleb Ewan Interview war nach der Etappe.
Oh ja.
Also man muss dazu sagen, er war jetzt in keiner guten Position in diesem Sprint. Er hat aber auch wieder so einen typischen Caleb Ewan gemacht und einfach, als er gemerkt hat, er kann nicht gewinnen, hat er wieder rausgenommen.
Ja.
Und dann war das in dem GCN-Interview direkt nach dem Ziel, hat er sich darüber aufgeregt, dass Jaco Alula hier mit einer zweiteiligen Strategie reingegangen ist und ihm deshalb irgendwie das Sprintteam fehlt oder nicht richtig eingestellt ist. Auf jeden Fall hat er sich darüber aufgeregt, dass das Team nicht gut zusammenarbeitet.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das sein muss, ehrlicherweise. Also nach der zweiten Sprintetappe muss man, finde ich, nicht so auf den Putz hauen. Vor allem, wenn man sich die Sprintfinals anguckt. Die waren jetzt halt auch nicht perfekt für die Fahrer, die er dabei hat, vor allem nicht für Max Walscheid. Also für Luca Meskes sind es sehr gute Finals, aber für Max Walscheid, für den sind so zwei, für den sind diese Steigungen vor dem Ding einfach nicht gut. Und es kommen ja noch komplett flache Sprintfinals. Heute war zum Beispiel ein komplett flaches Sprintfinale.
Ja.
Wo die beiden halt einen besseren Job machen können. Und ich weiß nicht, ob man dann so hart auf die Teamkameraden einprügeln muss, weil es bei den ersten beiden Sprints nicht funktioniert hat. Und in Anbetracht dessen, dass halt Dunbar auch schon raus ist und für Jacob sowieso der Giro sehr mies gestartet ist.
Ja. Suboptimales Statement. Würde ich persönlich anders machen. Wir werden mal sehen, wie es sich im weiteren Giro entwickelt. Wie zum Beispiel heute.
Weil heute war ja rein theoretisch die nächste Sprintermöglichkeit da. Ich glaube, wir müssen jetzt noch einmal über die heutige Etappe reden. Fünfte Etappe, eigentlich wieder ein ähnlicheres Profil wie bei den anderen beiden Tagen. Der einzige Unterschied war, dass es im Etappenverlauf selbst deutlich hügeliger war, vor allem zum Start hin. Dann aber im Finale eigentlich ziemlich einfach. Also der letzte Anstieg war 20 Kilometer vor dem Ziel und sonst gab es eigentlich nicht mehr viel. Also danach ging es flach in Richtung Ziel und deshalb hat eigentlich jeder mit einem Sprintfinale gerechnet. Es gab auch wieder ein eher mäßiges Interesse an der Ausreisergruppe. Also es gab am Anfang, habe ich mich schon gefreut, dass einige Teams das Interesse irgendwie hatten, weil Cofidis hat die erste Attacke gesetzt, ich glaube es war Harrison Wood. Und dann sind erstmal so 5 oder 6 Teams hinterhergesprungen. Movistar war dabei, FDJ war dabei, Akea war dabei, EF war dabei. Aber als dann dieser erste Move zugefahren wurde, haben sämtliche Teams einfach ihr Interesse verloren und es sind dann einfach 4 Fahrer weggefahren. Beziehungsweise zuerst sind es nur 3 gewesen mit Evan Costieu, Lewis Askew, Mattia Beiss und dahinter Simon Geschke und Tarozzi. Und dann wurde das Feld breit gemacht und es kam keiner mehr raus. Und es hat jetzt auch keiner mehr richtig Bock. Und dann sind Geschke und Tarozzi erstmal 10 Kilometer lang Vollgas gefahren, aber die 3 vorne sind auch Vollgas gefahren und haben nicht auf die beiden gewartet, obwohl dahinter im Feld ja schon komplett rausgenommen wurde. Bis sich dann Evan Costieu irgendwann wahrscheinlich vom DS im Ohr gedacht hat, er hat jetzt dann doch keine Lust mehr, die Ausreisergruppe kommt eh nicht durch und sich zurückfallen lassen hat, dann auch an den beiden Verfolgern vorbei zurückgedroppt ist, wieder im Feld drin war. Und dann haben sich Lewis Eski und Mattia Beiss tatsächlich umgedreht und gewartet. Und dann hatten wir 4 Ausreiser vorne und dahinter das Feld, das aber schon bei 1 Minute 30 oder sowas Abstand angefangen hat, hinterher zu fahren. Und zwar auch ziemlich stark hinterher zu fahren mit Peter Serri und Gebreis Kabir, die hat wirklich gar keine große Lücke aufgelassen haben. Die größte Lücke war 2 Minuten 15. Und das trotz dieses hügeligen Starts fand ich merkwürdige Taktik, ehrlicherweise ein bisschen, weil die 4 da vorne waren jetzt nicht wirklich gefährlich. Aber ja, so hat es sich dann eigentlich ergeben, dass die Gruppe eigentlich nie eine richtige Chance hatte, da was zu tun. Und Harrison Wood hat aber wieder für einen Harrison-Wood-Moment gesorgt. Das war einfach wie auf der zweiten Etappe. Er ist auf einmal, als die Lücke noch 40 Sekunden groß war, bei 140 Kilometer to go, aus dem Feld rausgefahren, ist für eine halbe Minute voll draufgelatscht, während der Girozug nebenher gefahren ist, weil der Girozug hat heute seinen ersten Auftritt und hat dann aber wieder sofort rausgenommen und hat sich wieder ins Feld zurückfallen lassen. Das war so genial, vor allem zu dem Zeitpunkt, als im Feld sie dann realisiert haben, dass 40 Sekunden Abstand eigentlich zu klein sind und wieder komplett rausgenommen hatten, hat er es dann doch trotzdem nochmal geschafft, wieder zurück ins Feld reinzukommen und dann sind sie eben sehr entspannt und kontrolliert in Richtung der einzig großen Bergwertung gefahren.
Und ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Fabio Jakobsen war mal wieder hinten raus, direkt wieder umgeben von Van Berg und Geeslem Reitze. Kurz hinterher sind dann auch noch wieder kurz vor der Spitze, aber dann wieder rein ins Peloton relativ bald, natürlich wieder Tim Merlier und Caleb Ewan und Fernando Gaviria gedroppt. Täglich grüßt das Murmeltier, die sind dann wieder relativ knapp hinterher. Adrien Petit hat das Rennen beendet. Ich weiß nicht mehr genau, warum.
Also der war auf jeden Fall in dieser Jakobsen-Gruppe zwischendurch drin. Ich glaube, denen ging es einfach nicht gut. Weil sonst hat es ja jeder Fahrer eigentlich geschafft, noch vor Jakobsen zu bleiben. Und der hat wirklich an diesem Anstieg, der hat so viele Minuten kassiert. Der war so weit hinten dran. Aber er hatte halt Glück, weil in dem Anstieg war es Alpecin, die das Tempo gemacht haben. Und auch wirklich den kompletten Anstieg mit Jimmy Janssens und Quinten Hermanns, glaube ich, von vorne gefahren sind. Die aber auch ein wirklich ordentliches Tempo angeschlagen haben. Und Alpecin hat danach noch weitergemacht in der Abfahrt, weil in der Abfahrt selbst gab es noch so 1-2 Gegensteigungen, wo sie den Sprinter nochmal wehtun konnten. Aber als die dann vorbei waren, hat Alpecin rausgenommen und dann hat wirklich jeder rausgenommen. Und dann sind sie so ein absolutes Tratschtempo gefahren, wie auf der dritten Etappe schon, als es keine Ausreißer gab auf den ersten 50 Kilometern. Und das Tempo im Feld war halt komplett raus und dadurch hat es Jakobsen wieder geschafft reinzufahren und war dann halt wieder dabei. Und dieses Tempo wurde so lange gehalten, bis der erste Zwischensprint kam. Um den sind sie dann alle wieder gefahren auf einmal. Es gab jetzt aber nicht das Szenario wie davor, dass dann sich dann irgendwie so eine Sprintergruppe abgesetzt hat. Ich glaube, daraus haben sie gelernt. Aber nachdem Groves den Zwischensprint gewonnen hat vor Coy und Milan, gab es kurz darauf eine Attacke von wieder Cofidis mit Benjamin Thomas und es sind 4 Fahrer weggefahren. Das waren Benjamin Thomas, Michael Wallgren, Enzo Paleni und Andrea Pietroborn. Also Polti war auch wieder dabei, ist ganz wichtig. Und ich hab damit gerechnet, dass sich jetzt da die Sprinterteams erstmal wieder so ein bisschen Verantwortung zuschieben. Fahrt ihr mal, wir fahren nicht. Aber dazu kam es überraschenderweise irgendwie gar nicht. So eine Alpecin, Quickstep und Trek, die eigentlich die ganze Etappe gefahren sind, haben das bei einer Minute Abstand in die Hand genommen, sind sehr hergefahren und ich habe damit gerechnet, dass es eigentlich wieder ein klassisches Sprintfinale werden wird. Hast du irgendwas anderes erwartet?
Nee, null. Ich war zu dem Zeitpunkt, konnte ich nicht ganz durchgängig schauen im Stream. Ich war in einem Zug unterwegs. Aber alles, was ich mitgekriegt habe oder was ich gesehen habe, ne, man hatte eine 4-Mann-Ausreisegruppe mit bekanntem Spezialist dafür, kurz vor dem Ziel gefangen zu werden, Benjamin Thomas und drei anderen. Ich glaube, Benjamin Thomas ist schon in den letzten 3 Jahren 10-mal in so einer Gruppe gewesen, die dann 3 Kilometer vorm Ziel eingeholt wird.
Und auf dem letzten Kilometer.
Ja, niemand macht das so gut wie er. Die Lücke war nie wirklich riesig. Von dem her ist man eigentlich immer davon ausgegangen, dass es nochmal zugefahren werden konnte. Das Problem ist, dass man schon ein bisschen Schmerz reingefahren hat in all die ganzen Rouleure auf den ganzen kleinen Kickern.
Also vor allem Alpecin.
Ja.
Vor allem Alpecin hat ihr Schmerzen reingefahren. Und dann sind die, also der Abstand, du hast ja gesagt, der ist nie riesig aufgegangen. Es gab dann noch 2 Stürze im Feld mit unter anderem Giovanni Lonardi, der gestürzt ist. Ganz wichtig, weil das ist ja unser Polti-Sprinter. Dazu Riley Pickwell, der wirklich eine harte Platzwunde am Kopf auch hatte. Ich glaube, ist der noch zu Ende gefahren? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube ja. Sie wollten nach der Etappe schauen, wie es ihm geht.
Dann gab es noch einen zweiten Sturz, wo auch wieder Israel Premier Tech mit gleich 2 Fahrern drin war, Michael Woods und Reisberg. Dazu aber auch unter anderem Attila Walter, der auch jetzt zum zweiten Mal schon gestürzt ist mit dem Giro. Milesi war dabei, Tobias Voss war dabei. Es war auch ein größerer Sturz, aber es war jetzt nichts, was das Feld großartig aufgehalten hat. Und trotzdem haben sie die Lücke zu den 4 da vorne nicht richtig klein bekommen. Also es war halt immer noch eine Minute, als sie diesen letzten Anstieg reingefahren sind. Und die 4 haben den halt einfach gehalten. Über den Anstieg drüber, dann durch die Abfahrt und dahinter im Fels sind halt die Helfer aufgeraucht gewesen. Und ich meine, das ist jetzt nicht sonderlich beachtlich, weil ich glaube, die 4 sind halt wirklich welche, die halt von dem Tempo am Anstieg von Alpecin jetzt nicht die größten Probleme bekommen haben. Und dadurch, dass es danach halt so abgeflacht ist, das Tempo, waren die halt relativ erholt. Und dann sind sie halt 75 Kilometer Vollgas gefahren und dahinter im Feld die Helfer teilweise, die Rouleure, haben halt Probleme mit so einem Alpecin-Tempo. Und das haben wir dann gesehen im Finale. Die haben es halt einfach nicht mehr geschafft, dieses Loch zuzufahren. Und auf einmal ist diese 4er Spitzengruppe um den Sieg gesprintet auf einer eigentlich vorprogrammierten Sprintetappe.
Ja, das war ein ganz interessantes Szenario. Dann hatten wir unseren Andrea Pietrobon, der beschlossen hat, er übernimmt keine Einzelgeschichte mehr. Und die anderen haben einfach weiter mitgefahren, was auch, glaube ich, Sinn gemacht hat. Ne? Du willst nicht durchs Verpoken dann anfangen, deine Überhaupt-Möglichkeit für einen Sieg zu gefährden. Hat dann gewartet bis 1,5 Kilometer oder so vor dem Ziel. Ich glaube, sogar noch weniger. Ich glaube, so innerhalb vom letzten Kilometer vielleicht
800 Meter. Das war bei 800 Meter oder sowas.
Andrea Pietrobon schießt dann auf einmal noch vorne rein. Und ich glaube, in dem Moment, man muss sagen, Enzo Paleni ist, ich glaube, 21 Jahre alt, 22 Jahre alt, ganz, ganz junger Mann. Der ist wahrscheinlich dann ein bisschen in die Panik geschoben, weil eigentlich ist er mit Abstand der mit dem wenigsten, ich sag mal, Vorstatus vor diesem Rennen, der den wenigst großen Status hat. Aber er hat dann beschlossen, ich muss hier jetzt zufahren, hat wahrscheinlich einfach Panik geschoben. Was denn macht? Er ist 21, ich möchte ihm verzeihen. Hat dann beschlossen, er ballert vorne von Vollgas raus, macht die Lücke auch wieder ziemlich zu. Und dann eben der erfahrene Michael Weigrin, wem ich es echt auch gegönnt hätte, der wirklich schwer verletzt war und sich jetzt wieder zurückgekämpft hat. Und Benjamin Thomas, aber Benjamin Thomas ist halt auch einfach einer, der von der Bahn kommt. Einfach mehr Geschwindigkeit. Er schafft's endlich nach so vielen Dingen. Ich erinnere mich noch relativ gut bei der Dauphiné, als er einmal, ich glaube, mit 100 Metern to go vor dem Ziel eingeholt wurde. Mehrfach bei der Tour. Also, es ist einfach sein Ding und es ist endlich mal einer davon durchgekommen. Ich freue mich so sehr für ihn. Für Cofid ist natürlich eine Riesenbefreiung, der erste Sieg.
Und er hatte nicht mal französisches Kameramotorrad dabei.
Es hatte nicht mal ein französisches Kameramotorrad dabei. Es war revolutionär. Das Peloton hat es einfach verspielt ein Stück weit, muss man so sagen. Holt sich den Sieg. Hinten im Peloton, im Sprint, gewinnt wieder Jonathan Mina von vorne, aber dann Caleb Ewan, 2. Platz aus dem Peloton. Vielleicht haben sie sich ein bisschen gefunden. Wir warten es aber auf die nächste Sprintetappe. Phil Bauhaus, 3. Platz aus dem Peloton, und dann Malia Coy, Mathis Mikkels wieder echt gut. Und dann sind wir ganz gespannt, wie es da weiter ausgeht.
Ja, also die Sprinter haben hier auf jeden Fall eine Chance verspielt, aber es ist, also für Kurvid ist jetzt endlich im Mai den ersten Saisonsieg zu holen. Das muss eine riesige Erlösung sein in diesem Team. Und ich glaube, beim Giro hat damit keiner gerechnet. Weil, also selbst Lena und ich haben uns in der Preview eher gefragt, für was dieses Aufgebot hier da ist, weil wir überhaupt gar keinen Plan dahinter erkannt haben. Aber jetzt gewinnt auf einmal Benjamin Thomas so eine Sprinter-Etappe aus einer Ausreisergruppe. Und Cofidis hat jetzt hier beim Giro schon alles erreicht. Also mit einem Etappensieg gehen die komplett zufrieden nach Hause. Die müssen jetzt eigentlich die restlichen 2,5 Wochen nichts mehr machen. Wenn wir ehrlich sind, können sie auch gar nicht so viel machen mit dem Line-Up, das noch da ist, außer vielleicht mit Stanislav Jankowski noch mal eine Sprint-Top 10 holen. Aber sonst ist hier halt relativ wenig möglich. Aber es ist einfach schon voller Erfolg für das Team.
100%. Also Riesending für das Team natürlich. Ich denke, die aber das ist in der ersten Woche passiert, ist natürlich wild. Das ist eigentlich ein Szenario, dass man eher sich denkt, passiert in der dritten Woche, dass die Sprintteams deine Ankunft so ein bisschen verballern. Dass das in der fünften Etappe passiert, ist natürlich wild. Aber natürlich wieder super entertained. Von dem her, ja, die ersten 5 Etappen mehr als positiv überrascht.
Ja, ich meine, bei allen Sprintetappen ist irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was halt im Finale immer für Action gesorgt hat, was sehr geil ist. Und ich glaube, dann können wir mal kurz vorausblicken auf das, was jetzt kommt, weil wir haben morgen eine Gravel-Etappe. Zumindest ist es mit 3 Gravel-Abschnitten, die in dem Etappenverlauf drin sind. Es ist, finde ich, nicht eine super harte Etappe insgesamt, aber rechnest du damit, dass UAE da morgen irgendwas versucht?
Ich denke, Pogacar ADHS wird irgendwann wieder kicken. Du hast relativ kurz vorm Schluss, hast du nochmal die Serra di Rapolano und nochmal eine Rampe, 800 Meter wieder 10-11%. Du hast die Gravel-Abschnitte, du hast einen Berg im Gravel, wo es beim Grotti hochgeht, 3,5 Kilometer, 5%. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Pogacar wieder was versucht, einfach nur, weil er Bock drauf hat und weil er das relativ gut kann. Sonst kann ich mir gut vorstellen, dass irgendeine Gruppe mit relativ starken Klassikerfahrern da vorne rausgeht. Also ich weiß nicht, wie es mit Simon Clark geht, dem für sowas vielleicht Giovanni Aliotti könnte ich mir gut vorstellen, aber der wird wahrscheinlich abgestellt werden für Bora. Astana hat ein Team mit vielen Fahrern, die auf so einem Terrain wirklich gut unterwegs sein können. Lutschenko, Scaroni, Velasco. Vielleicht von Education First, Georg Steinhauser könnte ein guter Kandidat sein. Piffy, wenn er sich gut fühlt, man muss gucken, wie er sich erholt hat. Simon Clark, Trek, Jasper Stuyven aus der Ausreisegruppe könnte das sehr, sehr gut machen. Alaphilippe. Und Alaphilippe-Sieg würde hier viel mit mir machen. Seine Form scheint nicht so schlecht zu sein. Also den Namen auf jeden Fall mal merken. Jan Tratnik. Aber der wird wahrscheinlich für Sian abgestellt werden. Tratnik oder Waldhauer wären natürlich starke Möglichkeiten für so eine Etappe. Trentin, Meyerhofer. Sind auf jeden Fall Namen, die man sich mal merken kann für eine eventuelle Gruppe morgen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Pogacar sagt, er hat Bock und er schießt da mit 50 Kilometer to go über die Gravel-Section raus und dann ist gute Nacht. Ich glaube, für die meisten GC-Teams wird es einfach darum gehen, nicht so viel Zeit zu verlieren.
Ja, also der Start ist halt komplett flach, deshalb weiß ich nicht. Also wenn UAE es wirklich drauf anlegt, die Gruppe zu kontrollieren, ich glaube, dann schaffen sie es, dass dann eine einfacher zu kontrollierende Gruppe rausfährt am Ende. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es halt wirklich zu so einem Pogacar-Ding wird am Ende. Und ich glaube auch nicht, dass die GC-Abstände riesig werden. Also es sind halt am Ende auch nur 3 Schotterabschnitte. Und die Anstiege, die du hast jetzt erwähnt, die sind halt aber auch relativ kurz. Und Pogacar kann da eine Lücke reißen, aber ich glaube, er reißt da keine riesigen Lücken. Und wenn da jetzt nicht irgendein GC-Fahrer in eine absolute Krise reinfährt, dann sollte das eigentlich in Grenzen sich halten, was da GC-technisch passiert.
Ja, wobei, Pogacar auf dem Terrain will ich nie sagen. Es ist schon sehr wellig. Also es ist wenig, dass da groß was Flaches ist, um sich danach super zu organisieren. Es geht eigentlich sehr viel hoch und runter. Immer wieder so kleine Kicker, kleine Wellen. Sehr gespannt auf die Etappe. Sehr, sehr gespannt.
Und dann kommt noch ein hartes Wochenende für GC-Fahrer mit einem sehr langen Zeitfahren und danach die Bergetappe nach Prato di Tivo.
Ja.
Und ich glaube, im Zeitfahren rechnen wir eigentlich damit, dass Pogacar seinen Vorsprung nochmal weiter ausbaut, oder?
Ja.
Also das sind halt 40 Kilometer und die ersten 34 sind komplett flach und am Ende haben wir einen Anstieg von 6,6 Kilometern. Der hat im Schnitt nur 4,1%, aber die ersten 1,5 Kilometer sind zweistellig mit Prozenten. Das wird ein sehr schweres Zeitfahren, vor allem für die GC-Fahrer das irgendwie zu pacen, weil also wenn du so jemanden wie einer Rubio siehst, der nimmt sich halt in dem Flachen schon auseinander und muss dann am Ende noch irgendwie diesen Berg hochfahren.
Man muss dazu sagen, wenn du jetzt mal die Fahrer vorne anschaust im GC, wer da vorne ist, wenn du mal anfängst, du hast Pogacar, Thomas, Martinez, sind alles sehr starke Zeitfahrer. Und dann hast du Gian Oyterbox, Aina Rubio, Lorenzo Fortunato, Juan Pedro Lopez, Jan Hirt, Esteban Chavez, Michael Storer, Ben O'Connor und Lutschenko. Okay, wieder ganz gute Zeitfahren. Der Rest wiegt vielleicht kombiniert 300 Kilo von den Namen, die ich gerade genannt habe. Da ist nicht viel Power im Flachen. Ich glaube, da werden einfach ein paar Leute, werden fette Lücke auf den Rest, und ich glaube, der Rest wird sich gar nicht so viel gegenseitig einschenken. Ich finde es gut, das Zeitfahren früh zu haben. Und dann weiß man ein bisschen, wo man steht. Finde ich, tut mehr aggressives Rennen. Wir ermutigen Magnus Sheffield, würde ich auf jeden Fall darauf achten. Und Ganna, die beide echt gute Form haben. Ob die vielleicht im Flachen mit ihnen auf Pogacar rausholen können, muss man mal gucken. Ja, sollte auf jeden Fall interessant werden. Bike Change, denkst du, ja, nein? Wahrscheinlich schon,
oder? Ich habe auch lange überlegt schon, als ich das Profil zum ersten Mal gesehen habe, und ich weiß nicht, ob es sich für 1,5 Kilometer lohnt, aber wenn es sich lohnt, dann bei diesem Anstieg, weil der halt wirklich, also die 12% oder sowas, die das hat teilweise, ich weiß nicht, ob man das mit einem, ob man dadurch wirklich so viel Zeit mit einem Straßenrad rausholen kann, im Gegensatz zum Zeitfahrer, dass sich das wieder lohnt, weil, also das Tour de France Zeitfahren, wo Pogge hier das Rad gewechselt hat, das war nicht so schwer, der Schlussanstieg. Und deshalb rechne ich eigentlich fast schon damit, dass er es auf jeden Fall macht. Beim Rest weiß ich nicht. Also ich hoffe, Thomas wechselt nicht wieder seinen Helm noch zusätzlich, sondern fährt aber...
Und dann trotzdem überhitzt.
Aber ich weiß nicht, ob wir hier eine einheitliche Strategie sehen von allen.
Oder ob das superleichte, legendäre Jumbo-Zeitfahrrad wieder zum Einsatz kommt. Ja, ich glaube... Man wird.
Für die 5 Sekunden, die Oyterbox dann näher dran ist.
Verliert nur noch 4 Minuten 25 statt 4 Minuten 30.
Ich bin ja wirklich gespannt, wie der performt, aber ich rechne damit ehrlicherweise aktuell, dass er da wirklich hart kassieren wird.
Ja, es sieht nicht gut aus, wir sind gespannt. Letzte Etappe fürs Wochenende: Pratiditivo. Man fängt direkt out of the gate an, 7 Kilometer, 4%. Abfahrt direkt rein in Forca Capistrello, was 16 Kilometer, 5,5% sind, der aber ein bisschen Fake News Climb ist. Also man hat 5 Kilometer, 8%, dann wieder ein Stück flach, dann hat man wieder ein nochmal 5 Kilometer, 8% Stück, 1,5 Kilometer, 9%, wieder flach, kurz runter, kurze Rampe hoch. Ist ein schwerer Berg. Da kann eine richtig, richtig gute Gruppe gehen. Und ich bin sehr daran interessiert, wie UAE das versucht zu kontrollieren. Mit einem Team, das bis jetzt nicht so gezeigt hat, dass sie Berge gut kontrollieren könnten. Vielleicht Ineos mit ihren Maximal Gains, vielleicht versuchen die Ahrens mal in die Gruppe zu schicken, vielleicht Bora versucht Lipovic
irgendwie. Vielleicht versucht aber Ineos auch einfach die Etappe zu kontrollieren.
Richtig, es kann auch sein, dass Ineos an Big G glaubt und Big G das Ganze abschießt. Ja, es sind da viele, viele Teams dabei, die vielleicht jemand richtig starkes in der Gruppe. Ich glaube, für Nairo Quintana, unser Nairo-Mann, kommt es noch ein bisschen zu früh, der wirklich ziemlich ohne Training in diesen Giro reinfahren musste und auf die dritte Woche hofft. Aber das sind ein paar Namen, wo du denkst, okay, der könnte gefährlich in so einer Ausreißergruppe kommen.
Ja, das Finale haben wir so, glaube ich, schon beim Giro d'Abruzzo gesehen, oder? Ich glaube, das ist das gleiche Finale wie da.
Gut, das kann gut sein.
Und da hat Alexei Lutsenko ein richtiges Feuerwerk abgebrannt und 3 UAE-Fahrer am Schlussanstieg geschlagen.
Generational Diego Ulissi, der unglaublich gut war und nicht hier ist, weil Dings, man muss Juan Sebastian Molano hier haben und Vegard Steckerlenk.
Der Vegard Steckerlenk ist ja Ersatzfahrer gewesen, weil Jay Wine ausgefallen ist.
Richtig, und da kann man nicht Diego Ulissi mitnehmen. Ja, wir sind ganz gespannt, wie das Ganze läuft. Prognose:
Pogacars erste GC-Abstände, die GC-Abstände werden auf jeden Fall größer werden nach dem Sonntag.
Ja, also nach dem Sonntag wird wahrscheinlich von Anfang bis Ende der Top 10 gute 7 Minuten stehen. Das wird brutal, die Etappe. Ich denke, Pogacar wird sich wahrscheinlich seinen präzisiven Rekord von Alexei Lutsenko zurückholen. Es sei denn, Alexei Lutsenko macht ihn wieder fertig. Ich glaube daran, dass Pogacar das Ganze abschießt. Ja, aber wir sind ganz gespannt. Es könnte echt interessante Rennsituationen ergeben, sich am Wochenende, je nachdem, wie aggressiv auch andere Teams es angehen.
Also genug Kletterausreißer hätten wir auf jeden Fall im Line, aber ich weiß halt nur nicht, ob die nicht vielleicht alle auf die dritte Woche schielen und dann so eine Mittelgebirgsetappe, wie das dann halt letztendlich doch ist, weil da fehlen jetzt die ganz, ganz großen Pässe noch im Etappenverlauf, aber es wäre halt so die erste Chance, mal UAE hier wirklich richtig unter Druck zu setzen, nachdem sich das Team so semi gut bisher präsentiert hat. Deshalb bin ich da eigentlich ähnlich gespannt wie du und ich glaube, wenn wir sonst nichts mehr zu sagen haben, machen wir zu, oder?
Macht Sinn. Ist spät. Ich kann auch das Ende von dem Bayern-Real Madrid-Spiel schauen. Also, falls ihr singen wollt, wir sind gerade in der 82. Spielminute. Falls ihr es nebenher parallel nochmal zurückschauen wollt.
Deshalb machen wir, wir verabschieden uns einfach ganz schnell, dann können wir die letzten 5 Minuten noch sehen. Deshalb erstmal danke, Matthias, dass du vorbeigeschaut hast.
Ja, lieben, gerne, immer wieder gerne, hat mir Spaß gemacht. Freude, eine Ehre. Ja, macht's gut, alle meine Lieben.
Und ich sag bis zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, wann sie genau kommen wird. Ich will jetzt auch noch keinen Termin versprechen, deshalb lasse ich das jetzt einfach mal offen. Aber ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.